Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Professor Gunther Moll. Herr Moll, ich grüße Sie.
Herzlichen Dank für Ihre Einladung, Herr Jepsen.
Herr Moll, was machen Sie hauptberuflich?
Ich bin mit Herz und Seele Kinderpsychiater.
Kinderpsychiater?
Ja.
Aber in einer sehr gehobenen Funktion.
Ich leite eine kinderpsychiatrische Klinik, die Kinder- und Jugendabteilung für psychische Gesundheit am Universitätsklinikum Erlangen. Mhm. Und ich bin dort sozusagen der Chef, ja.
Der Chef. Erlangen, Sie sind seit 13 Jahren in Erlangen, da wohnen Sie
ja
auch.
Ja.
Und die Abteilung haben Sie in der Zwischenzeit auch, glaube ich, 4-mal vergrößert.
Ja.
Gibt es dafür Bedarf?
Leider, ja. Ich hatte den großen Traum, dass ich, als ich angefangen habe, dass es mein Fach oder mein Beruf auch immer weniger nötig gibt. Und das war eine solche Fehleinschätzung. Mhm. Es gibt immer mehr Kinder, die Unterstützung und Hilfe und auch medizinische Behandlung brauchen.
Wir werden heute in den nächsten 90 Minuten über Kinder sprechen, aber auch über die Entwicklung des Gehirns, also wann das losgeht und wann das vor allem abgeschlossen ist, ob das überhaupt abgeschlossen ist. Sie sind ja eben nicht nur Mediziner oder Psychiater, Sie sind ja auch Buchautor und Sie sind ja auch in der Politik tätig, das muss man alles dazu sagen. Dieses erste Buch kennen viele, Hallo, hier spricht mein Gehirn, ein Bestseller, tausendfach verkauft. Es richtet sich von der Sprache an junge Menschen. Man kann es auch als Erwachsener lesen und sich dabei köstlich amüsieren. Man lernt eine Menge. Ich habe eine Menge über das Gehirn gelernt, wo ich jetzt nicht wusste. Vor allem, wie viele Zellen da in der Anfangsphase pro Sekunde entstehen. Ich dachte, da muss er sich doch vertan haben. Aber es ist wirklich so. Klären wir das mal. Wie viele Zellen produziert ein Gehirn in der Anfangsphase? Also, und was ist diese Anfangsphase? Sind das die ersten Stunden, Minuten, Monate? Was gibt es da für Zahlen, die uns beeindrucken könnten?
Ja, mit Zahlen habe ich Schwierigkeiten. Aber es ist wie eine Explosion, kann man sich vorstellen. Man könnte sie mit dem Auge gar nicht zählen, so schnell geht das. Mhm. Und der Startschuss ist die Verschmelzung einer Ei- und einer Samenzelle. Mhm. Und dann geht es los. Der Endpunkt ist etwa eine Sandkiste voll Sandkörnern, einmal ein Meter an Nervenzellen.
Einmal ein Meter. Wie viele Nervenzellen sind das?
Ich weiß es nicht, man könnte es jemand erzählen. Ja. Ganz, ganz, ganz viele.
Ja.
Und
also 100 Milliarden so etwa.
Ja, ich weiß es gar nicht. Ganz, ganz viele.
Ja.
Das übertrifft unsere Vorstellungskraft. Mhm. Und das Zweite daran ist, diese Nervenzellen, das ist das Entscheidende, sind ja miteinander verbunden. Und wenn Sie die Verbindungen auch als Sandkörner zählen würden, bräuchten Sie 100 dieser Sandkisten. Das ist eine solche unvorstellbare Dimension, dass es jede Vorstellungsgabe übertrifft. Mhm. Und diese Entwicklung ist abhängig von einem Urprogramm und das ist das ganze Leben, was in uns steckt. Es wird immer bedeutsamer, je näher man an die Verschmelzung von Ei- und Samenzellen, also die Eltern kommt, Großeltern und dann immer weitere Vorfahren. Und das Zweite ist, es ist nicht vorgegeben. Es kann auch gar nicht vorgegeben sein, dass man diese unglaubliche Anzahl von Verknüpfungen genetisch determiniert. Mhm. Diese sind erfahrungsoffen.
Und das ist das, worüber ich am meisten gestaunt habe. Das heißt, es liegt ein Plan vor, der anders plant, als man ein Haus baut. Es ist nicht so, dass ein Fundament geschaffen wird, sondern man plant offen, ist aber auf alles vorbereitet.
Richtig.
Wie geht das?
Weil eine ganz große Anpassungsfähigkeit besteht. Das Megawort ist Anpassung. Und die Anpassung hat eine Urenergie, indem sie nach vorwärts geht und beeinflusst wird von dem, was man erlebt und erfährt und selbst tut. Es ist eine Koppelung zwischen sozusagen der Eigenaktivität und dem, was man von der Umwelt als Reaktion bekommt.
Also ein ständiges, sich gegenseitiges Feedback, Echos und so weiter.
Es wird optimal entwickelt. Man müsste, wenn man ein Auto baut, sozusagen das Auto ständig verändern, je nachdem, wie die Straßen sind. Ob man auf einer Autobahn fährt, auf einem Formel-1-Kurs, durch die Sahara. Mhm.
Viele Leute, wenig Leute, Lastwagen,
es,
Bus.
Es entwickelt sich so, wie es gebraucht wird. So können wir Menschen ja auch, weil wir solche eine Anpassungsfähigkeit haben, auf der ganzen Erde leben. Mhm. Als Eskimos oder in größter Hitze in Afrika. Wir können uns an ganz viele Lebensbedingungen anpassen.
Sind wir letztendlich wandelnde Gehirne mit Extremitäten drumherum, würden Sie das so sagen?
Ja, das ist ein schönes Bild. Mhm. Es gibt ein anderes Bild, dass wir quasi Bakterientransporter sind.
Okay.
Und das kann man dann sehr humorvoll sehen oder sehr ernsthaft sehen. Mhm. Wir haben ja eine unvorstellbare Anzahl von Bakterien in uns, die in uns leben und uns auch beeinflussen. Mhm. Und die wir durch oder über die Erde tragen.
Mhm. Sie haben ja den ganzen Tag mit Kindern zu tun, als Psychiater.
Zum Glück, ja.
Ja, zum Glück, ja. Aber diese Kinder, die zu Ihnen ins Klinikum kommen, die haben ja irgendeine Störung, da ist irgendwas nicht so, also ich sag mal, suboptimal gelaufen, was ja nicht so schön ist.
Das ist richtig.
Trotzdem sind Sie ein sehr heiterer Mensch. Also Sie heißen zwar Moll, aber Sie kommen ja wie du rüber.
Ich glaube, es wurde bei Geburt ein falsches Kreuz gesetzt, anstatt Dur. Ich hätte Dur heißen sollen.
Ja. Mhm. Wie ist es mit Kindern zu arbeiten? Oder arbeiten die mit Ihnen? Wie muss man sich das vorstellen?
Beides. Aber zum Thema Humor, das ist eine Grundvoraussetzung, finde ich, für einen Kinderpsychiater. Denn man muss erstens die Hoffnung nicht aufgeben. Man muss trotz schwerem Leiden und Schicksal sagen, es gibt ein Weiter, es gibt eine Zukunft und muss versuchen, das zu vermitteln. Und man muss große Tragiken aushalten. Mhm. Und das geht, denke ich, nur für einen selbst auch mit Humor.
Sie haben ja selbst 5 Kinder.
Ja.
Und wer erzieht da wen eigentlich mehr?
Das kann man so nicht sagen. Das ist immer unsere Entweder-Oder. Beides. Das ist ja auch das, was wir gerade vom Gehirn hatten.
Mhm.
Es gibt ein Programm und es gibt eine Anpassung.
Mhm.
Es gibt ein Hin und Her.
Mhm.
Es gibt Anpassungsprozesse oder Kopplungsprozesse. Und das ist das Leben.
Ist Ihr Gehirn denn noch flexibel?
Ja, zum Glück.
Also das ist nicht fertig?
Das ist zum Glück. Ja, Ihr ist auch nicht, Herr Jensen.
Aber ich dachte, also, was geht mal, also der Arm ist irgendwann fertig. Das Gehirn nicht?
Nein, es geht gar nicht. Sie können das ja nicht abstellen oder auf Stand jetzt stellen. Es ist ja immer aktiv. Und ganz gleich, was Sie tun, das beeinflusst Sie und beeinflusst das weitere Gehirn.
Mhm. Trotzdem, wenn ich mal überlege, ich möchte jetzt gerne noch schnell eine Sprache lernen, das ist ja ganz schwierig für mich dann.
Ja, das hat ein großes Problem in sich. Es kommt auf die Grundlage an, auf die Basis.
Mhm.
Wenn Sie die Basis früh legen, dann haben Sie etwas, auf das Sie aufbauen können. Nehmen wir mal die Sprache, das ist ein schönes Beispiel. Wenn Kinder zweisprachig aufwachsen, entweder weil die Eltern zweisprachig sind, oder weil zum Beispiel der Kindergarten sagt, wir stellen eine Kindergärtnerin, Erzieherin ein, die nur Englisch spricht mit den Kindern. Dann lernen die Kinder zweisprachig, von sich aus. Und dann können sie, wenn sie in die Schule sind, 2 Sprachen schon ziemlich gut.
Mhm.
Eine perfekt, eine, je nachdem, wenn sie Eltern haben, auch perfekt oder fast schon perfekt, wenn man eine gute Kindergärtnerin hat. Das Entscheidende ist, die nur eine Sprache spricht. Wenn sie das in der Grundschule fortsetzen, wenn Sie dort Englisch zum Beispiel als Unterrichtsfach haben, dann kommen die Kinder auf der weiterführenden Schule in einen Zustand, dass sie 2 Sprachen perfekt können. Da können Sie ein gesamtes Schulfach streichen. Und Sie können dann auf diesem Aufbau von Zweisprachigkeit die 3. Sprache, vor allem wenn sie ähnlich ist, sagen wir Italienisch noch, einfach dazuspielen. Und dann können Sie die 4. und so weiter und so weiter und so fort.
Mhm.
Das ist genauso, wie wenn Sie als Kind viele Sportarten können, und Sie wollen in 50, 60 Jahren eine neue beginnen, fällt es auch entschieden leichter.
Das heißt, wie man das die Grundanlagen, die sind letztendlich entscheidend.
Und deshalb ist die Konsequenz daraus Investition in den Anfang.
Was ist der Anfang? Ist es die Geburt oder beginnt das weit früher?
Also da kann ich jetzt mit Federico Fellini eines meiner Lieblingszitate Ihnen sagen, es gibt keinen Anfang und kein Ende, nur die unendliche Leidenschaft zu leben.
Okay.
Ein wunderbarer Satz.
Ja.
Der Anfang eines Lebens ist die Verschmelzung von einsamen Zellen. Das ist schon ein echter Mensch.
Das ist schon ein Mensch?
Natürlich.
Das heißt, wenn ich jetzt, also es gibt, wir haben ja die Gesetze, ab wann abgetrieben werden darf und eben nicht. Und da gibt es dann, ab wo ein Mensch beginnt. Das würden Sie jetzt bestreiten?
Das ist, ab Verschmelzung einer einsamen Zelle beginnt ein neuer Mensch. Punkt.
Das ist ein Mensch.
Okay. Aber was ich sagen wollte, das ist nicht der Anfang. Der Anfang ist das Leben, die Lebensweise und auch das Programm, das die Eltern und Großeltern in sich haben. Wir wissen heute, dass die Lebensweise der Eltern entscheidenden Einfluss hat auf das, was an die nächste Generation weitergegeben wird. Ganz kurz, wenn ich über DNA und Erbgenetik sprechen darf. Früher glaubte man, das Programm ist in der DNA, in der DNA-Sequenz festgeschrieben.
Das wird also abgearbeitet.
Zelle hat, sozusagen.
Ja.
Und nun wissen wir, dass diese DNA Ampelschaltungen hat. Das nennt man Epigenetik, dieses Neufeld. Auf diese DNA werden Schalter gesetzt, wie in der Verkehrsführung in einer Stadt, rot und grün. Und nur die Bereiche, die grün gestellt sind, werden abgelesen. Da werden zum Beispiel Proteine daraus synthetisiert. Und diese Schaltereinstellung ist abhängig von der Lebensweise derjenigen Person.
Mhm.
So dass Sie, wenn Ihre Eltern zum Beispiel, sagen wir mal, Ihr Vater hat zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr sehr stark geraucht. Und das ist der Bereich, in dem sich die Spermien entwickeln. Dann haben Sie schon ein anderes Programm und damit ein höheres Risiko für Stoffwechselerkrankungen, als wenn Sie nicht Raucher waren. Das Gleiche können Sie auf Ernährungsweise umstellen, auf Stressempfindlichkeit.
Mhm.
Das ist das eine. Und das zweite ist ein ganz entscheidender weiterer Bereich, die Schwangerschaft. Einer der hochempfindlichsten Bereiche eines Menschenlebens, in dem die Lebensweise der Mutter die weitere Gehirnentwicklung entscheidend mitbestimmt.
Ist die Schwangerschaft?
Ja.
Das heißt, wir kennen es ja, dass man aufpassen muss, nicht nur was man konsumiert, also ob man jetzt raucht und Alkohol trinkt, sollte man hübsch lassen, sondern auch welche Medikamente man nimmt. Man sollte auch da aufpassen, weil das hat eben so einen enormen Einfluss. Ein Schalter in der Frühphase umgelegt, das potenziert sich nach oben.
Das, was man wissen muss, dass das große Wunder ist, das Gehirn wird in seiner Entwicklung schon während der Schwangerschaft eingestellt auf den zukünftigen Lebensraum, in den es hineingeboren wird.
Wie geht das?
durch Anpassung, indem zum Beispiel die Hormone der Mama, die in das Gehirn gehen, dort die Exprimierung von Rezeptoren beeinflussen, wie empfindlich Nervenzellen werden, wie sie hochgefahren oder runterreguliert werden, wie die Netze sich verknüpfen. Das ist abhängig von der Lebensweise, dann vermittelt über Hormone der Mutter. Mhm. Wenn ich ein Beispiel nennen darf, eines der teuersten Kapitel in unserem Gesundheitswesen wird Übergewicht, Adipositas. Und wenn man das jetzt einmal evolutionsbiologisch sieht, ist es sinnvoll, dass ein Gehirn auf die Welt kommt und hat schon eine Voreinstellung auf den Lebensraum, viel zu essen, wenig zu essen. Wenn also die Mama viel isst während der Schwangerschaft, wird das Gehirn eingestellt auf, es gibt einen Lebensraum mit viel Essen. Viel Hunger haben, wenig satt werden. So wird die Adipositas quasi schon angelegt. Mhm. Nicht auf der DNA-Sequenz.
Das ist eine Vorprogrammierung, die
da. Das ist eine Vorprogrammierung, die entscheidend durch die Lebensweise, die Ernährungsweise hier der Mutter bestimmt wird. Und wenn sie sehr wenig ernähren, sehr wenig Kalorien zuführen, sehr wenig Insulin haben und die ganzen Hormone, die dort eine Rolle spielen, wird das Gehirn voreingestellt auf wenig zu essen. Auf Hungerzustand in Gänsefüßchen. Und das ist das, was uns Menschen so ausgemacht hat. Wir wurden so empfindlich, dass wir uns schon voreinstellen konnten auf den Lebensraum, in dem wir groß geworden sind. Man hat also schon einen riesigen Vorsprung gehabt, wenn man auf die Welt kommt, weil man schon Voreinstellungen hatte. Mhm. Ein zweites großes Beispiel neben Adipositas, das häufigste in der Psychiatrie, ist Stressempfindlichkeit oder stressbedingte Störungen. Ob Sie jetzt Angststörungen nehmen oder psychosomatische Störungen. Wenn Sie eine Mutter haben, die in einem hohen Stresszustand während der Schwangerschaft lebt, hat sie ein hohes Cortisolsystem und sonstige Systeme hochgefahren. Und es ist nun sinnvoll, adaptiv sinnvoll, dass auch das Gehirn des Kleinen eingestellt wird in einen stresshaften oder wenn Sie so wollen, gefährlichen oder reizvollen Lebensraum und nicht herunterreguliert wird auf Bierruhe und schon mal Gemütlichkeit. Das stellt also das Stresssystem der Mutter schon beim Neugeborenen ein. Deshalb ist dieser Zeitraum Schwangerschaft hochempfindlich und braucht höchste Behutsamkeit und Fürsorge und Schutz.
Da sollte ja eine Gesellschaft, die sich gegenüber der Zukunft orientieren möchte, dafür sorgen, dass der Nachwuchs so gesund wie möglich auf die Welt kommt und den Eltern, speziell der Mutter, einen perfekten Lebensraum bieten. Würden Sie sagen, die BRD ist ein solcher Lebensraum? Oder kann man da noch was verbessern?
Das waren jetzt zwei Fragen in einer. Erstens, ist es ein Lebensraum? Jein. Und das macht mich sehr betrübt, denn es ist ein Lebensraum ja natürlich für ganz viele, die es sich leisten können, die Kraft haben dazu und das Geld haben dazu, wenn ich es einmal vereinfacht sagen darf. Aber für einen großen Teil nicht, die es sich nicht leisten können. Ich kann da einen Spruch des bayerischen Ministerpräsidenten zitieren. Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Das ist richtig für sehr viele. Nur meine Gegenfrage ist, warum nicht für alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes? Das ist der Punkt. Wenn Eltern sich Mühe geben und es sich leisten können, dann machen sie es natürlicherweise so, dass sie während der Schwangerschaft sich gesund ernähren. Natürlich. Und dass sie alles für ihre Kinder tun. Und unglaublich viele Eltern in diesem Land tun das. Bis an ihre Grenze hinaus. Wir haben unglaublich tolle Eltern in unserem Land. Auch Kindergärtnerinnen, Lehrer und so weiter. Wir haben das. Aber nicht für alle. Und das ist der erste entscheidende Punkt, den wir ändern müssen. Für alle.
Das war auch der Grund, warum Sie seit vielen Jahren versuchen, politisch aktiv zu werden, weil das, was Sie als Klinikleiter feststellen und was Sie beheben wollen, sehen Sie, da können Sie vielleicht in Ihrem Umfeld ein wenig was dazu anregen, aber den großen Wurf bekommen Sie eben nur, indem Sie über die Politik gehen und da versuchen anzuregen. Da werden wir auch noch drüber reden, dass das nicht so einfach ist, weil die Politik auch ein ganz eigenes System ist, wie Sie feststellen mussten, wo es oft nicht darum geht, was man möchte, sondern um persönliche Karrieren. Aber Sie sind ja weiterhin politisch aktiv. Im Moment sind Sie, glaube ich, auch Mitglied des Landtags in Erlangen.
Nein, Stadtrat.
Stadtrats ja. in Erlangen, genau. Weil Sie gerade von dem Paradies gesprochen haben und dass die meisten Eltern natürlich versuchen, für ihre Kinder das Beste zu tun. Sie haben ja 2010 auch ein Buch dazu geschrieben. Ich habe 5 Bücher geschrieben. Die größten Erziehungsirrtümer. Ich erinnere mich an den Untertitel für Eltern, die im Grunde schon fast alles richtig machen, um das noch zu verbessern. Was sind denn die größten Erziehungsirrtümer?
Ich glaube, der allergrößte Irrtum ist, wenn man glaubt, es geht von selbst.
Also man kann das?
Das Kind entwickelt sich ja schon von selbst. Man muss gar nicht viel tun. Es entwickelt sich schon. Es ist angeboren und es entwickelt sich schon weiter. Und der zweite größte Irrtum ist, wenn man glaubt, dass man Kinder stören kann, ihnen Vorgaben geben kann. Man muss die Geduld haben und die Zeit natürlich dafür auch, dass Kinder es selbst herausbekommen und selbst ausprobieren können und selbst machen können. Das ist auch der Schlüssel quasi zur Zufriedenheit oder zum Wohlbefinden. Wir Menschen sind Selbsttour, eigenaktiv. verwesen. Wir müssen es selber machen. Und dann haben wir Belohnungssysteme im Gehirn, die dann anspringen und die Gehirnentwicklung weiterbringen. Mhm. Wir haben quasi ein Perpetuum mobile in unserem Gehirn. Mhm. Wenn wir etwas selbst herausbekommen, etwas selbst erfolgreich tun, werden über unsere Belohnungssysteme Wachstumsfaktoren ausgeschüttet und unser Gehirn vernetzt sich, wir hatten ja diese 100 Kisten mit den Nervenverbindungen, vernetzt sich weiter. Also wir können unser Gehirn quasi selbst aufbauen. Und ein großer Irrtum ist, wenn man das unterbindet und versucht, man muss einem Kind vorschreiben, wie es sich zu verhalten hat, was es tun muss.
Mhm. Das heißt, man soll Angebote machen und dann einen Schneeball anschieben?
Da darf ich Sie schon mal unterbrechen, bitte sehr. Jein, meistens braucht man es nicht.
Das Problem, also keine Angebote
machen. Das Problem, weil Kinder finden es selbst heraus, was sie interessiert. Aber sie nennen schon die Frage sehr berechtigt, weil wir die Angebote oder die Möglichkeiten zu spielen immer mehr einschränken. Oder immer mehr vorgeben mit fertigen Spielen, die man gar nicht mehr herausbekommen kann, wie es funktioniert, die man nicht mehr zerlegen kann oder auseinandernehmen kann.
Also es ist praktisch schon fertig, es gibt nur eine Möglichkeit, das Spielzeug zusammenzubauen, man kann da wenig mit Fantasie arbeiten. Also Sie haben 5 Kinder, ich habe 3, ich kenne das, dass Kinder oft, das tollste Spielzeug am Spielzeug war die Verpackung. Der Karton, mit dem die dann tagelang gearbeitet haben und das eigentliche Spielzeug kann man ein bisschen mit rumfahren, langweilig. Der Karton, damit kann man viele Sachen machen. Ist das, was ich sagen wollte?
Wir haben einen Urantrieb. Und eine Urneugierde. Wir wollen alles herausbekommen, was dahinter steckt, zum Beispiel, was in diesem Karton ist. Und dann müssen wir diesen Karton aufbekommen. So haben wir auch früher mal wahrscheinlich unsere Vorfahren Werkzeug erfunden. Dann haben wir den Karton offen und dann ist etwas drin. Dann drücken wir ein paar Knöpfe und dann wissen, wie es geht. Ein Gehirn hat sehr schnell heraus, wie etwas geht. Klack, 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 bum, 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 fertig. Was macht das Gehirn dann? Es versucht, etwas Neues zu finden. Und wenn es nichts Neues findet, fängt es an, herumzubasteln. Mhm. Mit zum Beispiel einem Karton und geht, und das ist unsere zweite ganz große Fähigkeit neben dem Urantrieb, in die Fantasiewelt. Und spielt damit, als ob man ein Haus baut oder ein Auto baut oder ich weiß nicht was baut.
Also ist das praktisch auch in der Lage zu simulieren, sich eine Welt vorzustellen, in die es abtauchen kann, die real ist für das Gehirn.
Die Entwicklung zum Menschen ist sehr wahrscheinlich durch die Fähigkeit zum Spielen in diese Dimension gekommen. Spielen von Kindern, das ist die wichtigste Beschäftigung im Kindesalter. Und die Wurzel aller Kultur und alles, was uns Menschen an Kunst und Sonstigen hervorgebracht hat.
Weil Sie das Wort Spielen benutzt haben, spielen Kinder in unserer Gesellschaft die Rolle, die sie spielen müssten? Machen wir Politik für Kinder oder mit Kindern?
Wir machen keine Politik für Kinder. Aber wir haben, was ich vorhin sagte und was ich nochmal betonen wollte, ganz viele Eltern, die trotz dieser Politik, alles für ihre Kinder tun. Weil man immer so vielen Eltern Unrecht tut.
Ist das angeboren, dieses Verhalten?
Ja, natürlich.
Also gute Eltern zu sein, ist das angeboren?
Da kann ich Ihnen ein Beispiel ganz allgemeiner Art nennen, ob wir gut sind, grundlegend gut als Menschen. Es gibt wunderschöne Untersuchungen, Ultraschallaufnahmen während der Schwangerschaft. Und zwar bei Zwillingen. Und man schaut sich die Bewegungen an. Und jede Frau, die schwanger war, kennt ja den Tritt gegen Mamas Bauch. Mhm. Das war ein richtiger Knall. Ja. Wenn man die Bewegungen aufnimmt und die Geschwindigkeiten misst und dann auch die zweite Bewegungsart, wie man sich selbst zum Beispiel am Auge reibt als Kleines und wie man sein Zwillingsgeschwister berührt, dann könnten sie 3 unterschiedliche Geschwindigkeiten von knallharter Tritt, Elfmeterschuss gegen Mamas Bauch, Mittel, sich selbst zu berühren und fast behutsam gegen den Zwillingsgeschwister. Also es gibt da schon eine prosoziale Einstellung in der Schwangerschaft. Und das beste Beispiel, was ich finde, dass wir prosozial sind, mitmenschlich sind, ist, in einem amerikanischen Krankenhaus war eine Zwillingsschwangerschaft, Zwillingsgeburt, Frühgeburten. Und damals war aus Hygienestandard es nötig und vorgeschrieben, dass jedes Kind in seinem Brutkasten war. Und eines dieser Kinder hatte plötzlich große Probleme. Die Herzrate fiel ab, es ist blau geworden, es kam in einen lebensgefährlichen Zustand. Und die diensthabende Krankenschwester hat nicht nach den Vorschriften, den Hygienevorschriften gehandelt und intuitiv plötzlich das eine Kind genommen und es zu dem anderen in den Inkubator gelegt. Die beiden Kinder haben sich berührt, Körper an Körper, und nach wenigen Minuten ist die Herzrate angestiegen und der Zustand des Kindes, dem es sehr schlecht ging, hat sich normalisiert. Mhm. Das ist etwas so Wunderbares, das muss man wissen, wie wichtig die Berührung, der Kontakt ist. Wir sind als Menschen ursprünglich prosozial, gemeinschaftlich ausgerichtet. Mhm. Nur, jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Das haben wir sozusagen als Potenzialität in uns. Unsere Potenzialität ist gut. Nur, das braucht einen Lebensraum, damit sich dies entwickelt. Wenn es diesen Lebensraum nicht gibt oder Kinder schlechte und böse Erfahrungen machen, dann wird sich das nicht, das hat mir gerade, automatisch ausbilden. Wir werden nicht automatisch gute Menschen.
Wir haben die Anlagen, aber wenn sie nicht bedient werden oder die sich entfalten können, dann wird das quasi blind geschaltet. Die ersten 3 Jahre sind entscheidend. Dinge, die dort verpasst werden, die dort nicht gelernt werden. Empathie zum Beispiel, muss man lernen wie eine Sprache oder wie sehen oder wie laufen. Kann man das später nochmal lernen? Ist das Gehirn so flexibel oder kann man hier großen Schaden anrichten, indem man Unterlassung betrieben hat? Indem solche ganzen Areale vernachlässigt wurden mit enormen Folgen?
Ja, das kann so passieren, ja. Was ich da sagen möchte, was mich an der UN-Kinderrechtskonvention am meisten beeindruckt hat.
UN-Rechtsgeneral. Ja,
es heißt dort nicht, es soll allen Kindern gut gehen und so weiter, sondern jedes Kind hat das Recht auf eine Entwicklung im größtmöglichen Umfang zu einer vollen und harmonischen Persönlichkeit. Das ist ein wunderbarer Satz, eine wunderbare Vorgabe. Größtmöglichen Umfang. Und deshalb zu Ihrer Frage. Man kann jetzt nicht sagen, wenn ein Kind in den ersten 3 Lebensjahren keine Liebe erfährt, ist es niemals im Leben zu liebefähig. Aber es ist nicht mehr zu dieser Liebe fähig in einem Umfang, in dem es möglich gewesen wäre. Zu tiefster Liebe. Das ist eindeutig so. Das ist vorbei.
Sie haben ja mit Patienten zu tun, wo Sie solche Dinge ablesen können, die dann zu Ihnen kommen. Was sind denn das für Patienten? Woran leiden denn die? Kann man sagen, ja, also so und so viel Prozent haben dieses Problem und da weiß ich ganz genau, gewalttätige Familien oder vernachlässigt, Wohlstandsverwahrlosung sagt man sogar. Da sind die Eltern gut situiert, aber sowas von beschäftigt, dass die Kinder einfach mit einem iPad groß geworden sind und wenig Berührung hatten und wenig Ansprache mit Menschen. Sie wurden einfach abgestellt und mit Konsumgütern bedient. Können Sie das erkennen, wenn solche Patienten zu Ihnen in die Klinik kommen, dass das Problem war?
Ja, das muss man bei jeder Geschichte, bei jedem Kind, jedem Eltern herausbekommen, was Probleme sind. Das ist ein wichtiger Punkt, was ich sage, ein Problem. Es gibt Symptome, zum Beispiel psychopathologische Symptome, die aber kein Problem sein müssen. Man kann vieles haben und jeder Mensch hat ja auch etwas. Jeder hat irgendwie mal Angst, mehr oder weniger, oder ist mal besser oder schlechter gestimmt. Das Entscheidende ist, ob man diese Symptome, nenne ich es einmal fachlich, selbst regulieren kann, selbst steuern kann. Oder ob sie zu einem Problem werden.
Das heißt, man ist denen ausgesetzt?
Zum Beispiel nehmen wir das ADHS zum Beispiel, das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Das kann, wenn Sie ein kreativer Künstler sind, ganz toll sein für Sie. Wenn Sie aber ein Schulkind sind mit einer Ganztagsklasse, dann wird das in der 5., 6., 7., 8. Stunde für Sie ein Problem, noch ruhig und still im Unterricht zu sitzen und nicht zu stören. Aber wie gesagt, als Künstler, als kreativer Mensch, sind Sie vielleicht derjenige, der Renner. Weil sie ständig neue Ideen haben und ständig Projekte anfangen, die dann ihr Team umsetzen muss.
Das heißt, sie sind so kreativ sprühender und jemand anders setzt die ruhigen Phasen um. Aber wenn sie das in einer Person, an der Schule, da wird es schwierig, weil sie müssen ja da in dem Lehrer kommen.
Das heißt, zu dieser Frage muss man die Symptome anschauen und dann passt das in die Umwelt? Oder ist das Problem, dass die Umwelt nicht passt zu diesem Kind? Und was kann man ändern? Was kann man beim Kind ändern? Was kann man in der Familie ändern? Was kann man in der Umgebung ändern, mit einem Schulwechsel zum Beispiel und sonstiges? Das muss man herausbekommen und man muss das herausbekommen, was wirklich einen Effekt hat. Nicht, was man glaubt, dass es ist, sondern man muss herausbekommen, was einen echten Effekt hat. Und dazu muss man ganz einfach die Kinder und ihre Eltern befragen, worum es geht. Und man kann schon ganz kleine Kinder fragen, worum es ihm geht.
Herr Professor Moll, Sie haben gerade etwas angesprochen. Ich glaube, das trifft ganz stark den Kern des Problems, dass wir überall, gerade in den westlichen Industriegesellschaften, wo die Eltern funktionieren müssen, ja, und auch funktionieren wollen, damit sie als Doppelverdiener das Geld nach Hause bringen, was sie brauchen, um die Produkte zu haben, die sie zwar nicht benötigen, die man aber zu haben hat, damit man so dasteht, wie man glaubt, dass man dastehen muss. Dass, wenn man eben sagt, okay, wir haben ein Kind, das hat ein Problem, dann ist das Kind nur ein Spiegel des Problems in der Umwelt, dann gebe ich lieber dem Kind Medikamente, dann ist das Kind ruhig gestellt, sage ich mal, ab irgendwo. Oder aber ich sage, da stimmt mit der Umwelt was nicht. Sie haben sich ja auch in Talkshows dahingehend geäußert, wenn Kinder zum Beispiel unter diesem ADHS leiden, dass es vielleicht auch da mit der Klassenstärke zu tun haben könnte. Wenn die Klassen zu groß sind, dann kann man durch die Reduktion der Klasse, indem man kleinere Klassen machen, große Teile dieser Kinder, die darunter leiden, die würden dann eben verschwinden. Und wenn man solche Äußerungen tätigt, dann macht man sich nicht besonders beliebt.
Eventuell. Aber das mit Medikamenten, wollen wir kurz drüber sprechen?
Ja.
Ist ja ein ganz wichtiges Gebiet. Erstens muss man auch da sagen, nicht ja oder nein. Grundsätzlich für oder grundsätzlich gegen, das ist eine ganz schlechte Haltung. Man muss schauen, was ist nötig.
Und das heißt, Sie entscheiden immer individuell?
Ja, sind das auf jeden Fall. Aber folgende Geschichte. Ich war Assistenzarzt Und ich habe zum ersten Mal einem Kind Methylphenidat verordnet.
Was ist das?
Das ist das Standardmedikament bei Kindern mit diesem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom.
Können Sie mal jemanden, der gar keine Ahnung davon hat, erklären, was dieses...
Ich erzähle es einem Anton. Nennen wir ihn mal Anton.
Ja.
Anton war ein Kind, was nicht sitzen bleiben konnte und vor allem, was sehr impulsiv war, also nicht warten konnte. Deshalb hatte er keine Freunde gefunden. Keiner wollte mit ihm spielen, weil wenn es zum Beispiel ein Würfelspiel gab und mit 4 oder 5 Personen und musste eben 4-mal warten, bis er wieder dran kam, hat er gestört, hat den Würfel weggenommen und einfach nicht mitgemacht.
Keinerlei Geduld.
Er hat sich nicht an die Reihenfolge gehalten. Und er wurde deshalb ausgestoßen, ausgegrenzt. Eines Morgens kam ich auf Station, Anton kommt mir freudestrahlend mit großen Augen entgegen. Ich sage, Anton, was ist denn los? Er sagte, du hör mal, Doc, gestern durfte ich zum ersten Mal mitspielen. Er hat durch dieses Medikament die Fähigkeit erworben, sich besser im Verhalten zu steuern. Er konnte abwarten, bis er den Würfel in die Hand bekam und würfeln durfte. Man muss also sehr genau schauen, ist ein Medikament sinnvoll, weil man abwägen muss. Das Medikament gegen die weitere Entwicklung dieses Kindes.
Mhm. Gegenüber den Nebenwirkungen, die ein Medikament haben kann.
Stellen wir uns mal, der Anton war jetzt 10 Jahre alt als Beispiel. Ich weiß nicht genau etwa. Wie würde sich dieser Junge entwickeln im Vergleich der gleichaltrigen Freundschaften, wenn er keine Freundschaften hat, wenn er das nicht erfährt, wie das geht, wenn er das nicht übt? Das ist genauso mit den Lieben können. Sie müssen es üben von klein auf. Mhm. Wenn Sie das nicht erfahren, nicht haben, dann können Sie nicht plötzlich jetzt mit 40 Jahren entscheiden, so, jetzt bin ich das und das und jetzt beginne ich Freunde zu haben.
Das heißt, all die Fähigkeiten, nicht nur gehen lernen, sondern Empathie, Freunde, ja, soziales Verhalten, wann man ein Gefühl zeigt, wann man es nicht, Taktik, all das muss ich lernen.
Ja, natürlich muss es das Gehirn lernen und es kann es lernen, das ist ja der schöne Punkt. Und aber nochmal zurück zu der Frage Medikation, da müssen Sie es abwägen. Oder ein anderes Beispiel, was ganz häufig ist, es geht um die Schullaufbahn. Wenn Sie medizieren, besteht eine Chance, dass ein Kind die Schullaufbahn schafft. Wenn Sie nicht medizieren, wird es wahrscheinlich auf eine andere Schulform wechseln müssen. Das müssen Sie sehr genau abwägen und mit dem Kind und den Eltern sehr gut beraten. Es ist leider so, wenn wir können keine Schulen hervorzaubern, die plötzlich eingestellt sind für diese Kinder. Denn sie stören, sie sind Rhythmusstörer in Schulklassen. Mhm. Und das ist deshalb eine so komplizierte Frage. Mhm. Aber was mit dazu beiträgt, dass ich so unglaublich wütend geworden bin als Kinderpsychiater und auch als Grund, warum ich in die Politik gehen möchte. Ich muss als Kinderpsychiater so oft medizieren, wo ich weiß.
Also Sie müssen Medikamente verschreiben.
Unter anderen Bedingungen bräuchte ich es nicht. Ich bräuchte es nicht. Was immer häufiger wird, Kinder, denen man eine Störung des Sozialverhaltens als Diagnose gibt, die also stören, aggressiv sind, sich nicht an Regeln halten, trotzig, oppositionell, verweigernd sind. Mhm. Diese Kinder werden auch immer mehr mediziert. Und auch das müsste nicht sein. Wir hatten ja gerade das Beispiel, dass wir prosozial sind. Es müsste nicht sein.
Was müsste man da machen?
Man müsste von klein auf Verhalten einüben lassen. Und das, was so wunderbar ist, und das nochmal zu dem Spielerischen. Wenn Sie Kinder die Möglichkeiten geben, in Ruhe zu spielen, finden Sie sich selbst zurecht. Sie finden sogar selbst Regeln. Wir müssen einfach den Kindern die Möglichkeit geben, einen Lebensraum geben und die Zeit geben und sagen, komm, bekommt es mal selbst heraus. Wenn ihr eine Frage habt, ja, ich bin da, ich helfe euch gerne, gebe mal einen Tipp, gebe mal eine Anregung. Und jetzt merken, na, da hinten, die zweite, wird es kritisch. Dann geht es immer wie ein Schiedsrichter dazwischen, gebt eine kleine Anweisung, hört mal, da. Und dann spielen sie weiter. Das Spielen ist so fest verwurzelt in uns, dass sie spielen wollen, dass sie gar nicht so viel tun müssen. Außer aufpassen, dass nichts passiert natürlich, vor allem bei kleinen Kindern, das ist ja klar. Und dass es vorangeht.
Das heißt, behindert ist man, ist behindert wird man.
Das ist ganz klar, das sind wir bei einem anderen Thema, der UN-Behindertenrechtskonvention.
Das aber was auch schon diese Entwicklung angeht, das trifft ja da auch dann
letztendlich. Das ist ganz klar, es gibt keine Behinderung mehr. Das ist ja seit dieser wunderbaren Konvention gestrichen, dieses Wort. Mhm. Es gibt nur Menschen, die behindert werden. Und das kann man natürlich im Kern als körperliche Behinderung sehen, aber letztendlich müssen Sie das erweitern. Es werden kleine Gehirne, kleine Menschen behindert, das zu ermöglichen, was in ihnen steckt. Das ist das, was mir so zu schaffen macht. Mhm. Und was auch ein unglaublicher Verlust ist an Vielfalt, an Lebensreichtum.
Ja, vor allem, das potenziert sich ja nach oben hoch mit Menschen, die später immer unglücklicher sind und sich mit legalen oder illegalen Drogen betäuben, um das überhaupt durchzustehen. Kommen wir mal zur Kita oder zur Schule. Sie sagen, die Gruppen sind zu groß.
Im Großen und Ganzen, in vielen Fällen ja. Sie können aber auch mal mit großen Gruppen spielen. Sie brauchen auch mal große Gruppe. Mhm. Fußballspiel brauchen Sie 11 gegen 11. Ja. Brauchen Sie 22 Leute. Ja. Das ist ganz klar. Aber im Großen und Ganzen ja. Denn das Entscheidende ist, Sie müssen es selbst lernen. Ich habe eine wunderbare Folie einmal gesehen, ein Bild von dem idealen Unterricht. Das ist ganz einfach. Das sagt man mal, es ist Chemieunterricht. Und ich mache mal die Geschichte, wie Schullernen einfach geht. Da sitzen in der ersten Reihe 6, 8 Kinder, die zum ersten Mal Chemie sehen, was das überhaupt ist. Die schauen nur zu. Und dann gibt es 2, 3 Gruppen, 6, 7 Kinder, die einen Lehrer haben und eine Lehrerin, die ein Experiment vormachen. Und dann gibt es 2er Gruppen, auch mit wieder einem Lehrer und einer Lehrerin, die es schon selbst machen, aber unter Aufsicht. Und dann gibt es 2er Gruppen, wo es Kinder zusammen zum ersten Mal selbst machen. Wo man aufpassen muss, das kann ja explodieren. Mhm. Und dann kommt der nächste Schritt, dann müssen die Kinder vortragen und den Neuen erklären, was sie gerade gemacht haben, wie das Experiment war und wie sie es gemacht hatten. Das heißt also sehen, was es ist, unter Aufsicht, weil das ist etwas Gefährliches, Chemie, unter Aufsicht machen, üben, einüben, selber machen, dann selber können und dem anderen vermitteln. So geht Unterricht, ganz einfach, so ist auch unser Gehirn gebaut. Wenn Sie nun also eine 30er Schulklasse machen, so, heute kommt die Reaktion A nach B, so geht das an der Tafel und dann hört die Hälfte nicht zu, die andere Hälfte schaut nicht zu, die anderen machen ganz was anderes. Und jetzt kommt ja das ganz Entscheidende, was unser Gehirn macht, wenn es nicht mitmachen darf.
Und wenn es praktisch nur so passiv ist.
Und da darf es nicht mitmachen. Dann geht man halt unter die Bank. Oder was machen die Mädchen? Flaschenpost? Oder wie macht man es mit Zetteln? Hoch anspruchsvolle Tätigkeiten für das Gehirn. Oh, was man erwischt. Und ganz tolle Neuigkeit.
Okay. Wenn das da vorne langweilt, dann muss das Gehirn sich beschäftigen. Es will beschäftigt werden.
Ein Gehirn langweilt sich nie. Aber es kann dazu werden, dass es in einen Zustand von Langeweile kommt. Aber von Grund auf ist ein Gehirn immer aktiv, außer es schläft und ruht sich aus. Es kennt grundsätzlich urmäßig keine Langeweile.
Mhm. Das heißt, wenn die Klassen kleiner wären, ein Lehrer mit weniger Menschen zu tun hätte, mehrere Schüler zu tun hätte, dann könnte er das individueller machen. Das heißt, das wäre ein Unterricht, wo alle Beteiligten mehr davon hätten.
Ja, aber ich würde das anders machen. Es geht nicht um Schulklassengröße. Das ist auch ganz unterschiedlich, auch je nach Fach zum Beispiel. Mhm. Wird der einen Chor haben, brauchen Sie vielleicht 30, 40 Kinder. Ja. Nein, das muss so sein. Ich habe Ihnen ja schon mal erzählt, mein Traumberuf nach meiner Zeit als Kinderpsychiater ist Kultusminister, zuständig auch für den Bereich Schule.
In Bayern.
Ja, das ist
also in der Vorform des Paradieses.
Das ist meine Heimat.
Ja.
Sie müssen der Schule mit einer bestimmten Schüleranzahl die bestimmte Anzahl von Lehrkräften geben. Und zwar genügend. Also wenn Sie es umrechnen wollen, schon 1 auf 12 bis 1 auf 15. Mhm. Oder vielleicht 1 auf 10 sogar.
Ja.
Je nach Fach. Das ist ja.
Ja.
Aber dann geben Sie bitte der Schule die Organisationsfreiheit, daraus Unterricht zu machen. Denn es hängt auch von den Schülern ab. Sie haben manchmal plötzlich eine Klasse mit 10 mathematiebegabten Kindern. Da können Sie ganz andere und so weiter und so fort. Mhm. Also ganz viele.
Ja.
Oder plötzlich lauter Sportler, lauter Musik. Also das hängt davon ab. Aber Sie müssen die Variabilität schaffen können. Und Sie müssen, wie im Fußball, wenn es eng wird, machen Sie hinten dicht. Dann holen Sie Leute zurück, dann brauchen Sie mehr Verteidiger. Dann machen Sie aus einer Dreierkette eine Fünferkette vielleicht. Und so weiter und so fort. So, man braucht die Grundausstattung an Lehrkräften und dann die Flexibilität. Und das Allerwichtigste in der Schule, weil es wird ja immer, das erlebe ich immer, ja, das kostet so viel Geld, das können wir gar nicht bezahlen. Das Wichtigste an der Schule ist, dass wir den Lehrstoff um die Hälfte kürzen. Da müssen wir mal wirklich rangehen. Ich habe ein Zitat.
Die Kinder lernen so viel?
Nein, Moment. Ich habe ein wunderbares Zitat von Astrid Lindgren einmal gelesen. Man hat sie gefragt, wie schreibt man ein gutes Buch? Und sie sagte, kürze den Stoff um die Hälfte und schreib die andere Hälfte neu. Das ist ein wunderbarer Satz. Das wäre die Vorgabe für einen Kultusminister. Die Kinder lernen zu wenig das, was sie lernen möchten.
Nochmal, die Kinder lernen in der Schule zu wenig das, was sie lernen möchten.
Ja.
Sondern sie lernen nur das, was sie lernen sollen.
Nicht nur, das ist jetzt falsch, aber zu viel, viel zu viel von dem, was erstens sie nicht interessiert, das ist nicht so wichtig, aber was überhaupt nicht mehr relevant für heute ist.
Ja.
Uralte Sachen. Uralte Stoffe, uralte Fächer, das brauchen wir nicht mehr. Das braucht so ein Gehirn, so ein Mensch, so ein Kind nicht zum Leben. Mhm. Er muss, und auch die Lehrer und auch die Eltern müssen, mitbestimmen können. Also wir kürzen das. Das heißt nicht, dass wir nur noch halbe Schule machen, aber das geben wir frei. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Erdkundelehrer wäre, was mich am meisten wütend macht zurzeit, ist die Vermüllung der Weltmeere, weil ich liebe das Meer. Und dieser Plastikmüll, das macht mich sowas von wütend. Dann würde ich, auch wenn ich Chemielehrer wäre, jetzt stundenlang auch bei Erstklässern und Zweitklässern und so weiter, auf andere Weise, dieses zum Thema machen.
Ja, Bezug zur Realität.
Wie kriegen wir die Meere sauber? Was passiert mit den Fischen? Und so weiter und so fort.
Ja.
Das ist die Basis. Und was das Entscheidende ist, das hatten wir vorhin mit der Sprache. Wenn wir in den Kindergarten Englisch zum Beispiel schon einführen, geht das ganz von selbst. Dann lernen Kinder nebenbei die Fächer. Wir brauchen etwas, was uns betrifft, was uns anrührt. Ein Thema. Vermüllung der Meere versteht jedes Kind. Und dann lernen wir daneben bei Physik und Chemie und ich weiß ja nicht was.
Was alles damit zu tun hat, letztendlich.
Nebenbei. Unser Gehirn ist genial, Sachen nebenbei zu lernen.
Wie wichtig ist, dass wir mehr beim Unterricht uns bewegen und rausgehen aus der Schule und rein in die Natur?
Na, also, da muss man mal wieder etwas ganz Entscheidendes sagen. Erstens kommt das Bewegen und dann kommt das Denken. Wir haben zwei große Entwicklungsschienen in unserem Gehirn, als wir von den Bäumen runterkamen. Das eine war der Bewegungswechsel zum Zweifüßer und den Gebrauch der Arme und Hände. Mhm.
Das eine sehr komplexe Tätigkeit.
Das hat unser Gehirn nach vorne, wenn ich so sagen darf, unglaublich erweitert.
Ich habe es auch in diesem Buch gelesen, dass die Fähigkeit, eben den Präzisionsgriff und die Hand, das Handeln, das ist ein Riesenspektrum im Gehirn, was das die Feinmotorik des Hand der Hand checkt.
Und dieses Potenzial haben wir, diese Fähigkeit, das muss ich ausbilden. Und daraus werben wir auch das Denken können. Wir machen etwas und stellen etwas fest. Ah, wenn ich das mache, dann passiert das. So lernen wir über Bewegung und Verhalten das Denken.
Mhm. Und dann daher auch Handeln.
Ja, natürlich.
Ja, also das mit der Hand und Denken.
Sprache fällt ja nicht vom Himmel.
Ja.
Und daraus lernen wir dann in die Zukunft hinein zu planen. Ohne dass wir es tun müssen. Das ist auch etwas ganz Geniales. Wir können uns also vorstellen, was passiert, wenn. Ohne es selbst tun zu müssen. Aber noch mit Ihrer Frage, das Entscheidende, damit Sie so denken können, müssen Sie bewegen können. Ich sage Ihnen ein anderes Beispiel. Ich habe als Kind furchtbar gerne auf Bäume geklettert. Die höchsten Kirschbäume, wunderbar. Ich habe das gelernt. Und sagen wir, mein Gehirn, meine motorische Steuerung hat gelernt, aufzupassen, welchen Ast schaffe ich noch und wann falle ich hier runter. Ich habe es also echt gelernt. Und ich kann jetzt einen Baum sehen und kann Ihnen sofort sagen, ich komme bis da hoch, bis zu diesem Ast. Dann knackt es. Wenn Sie das nicht tun, wenn Sie nur denken lernen, denk dir mal, wie hoch du kommst, oder dass nur in einem Computerspiel sehen, wie irgendwelche Figuren einen Baum rauf und runter gehen, wird man niemals einen Baum bis ganz oben zur Spitze klettern können, ohne runterzufallen, weil man es nicht gelernt hat.
Man muss die Erfahrung selber machen.
Und zwar die Erfahrung, was passiert, wenn. Und auch dazu muss man es selbst durchgeführt haben. Sie müssen es selbst gemacht haben, damit Sie einschätzen können, was passiert, wenn. Und aus diesem Erfahrungsschatz, Sie müssen nicht alles machen. Sie können dann das verbreitern, generalisieren. Sie müssen nicht alles, was alle Menschen auf der Welt jemals gemacht haben, aber Sie wissen, mit Bäumen können Sie auf ganz viel anderes hochklettern. Wie hoch komme ich in einem Hochhaus? Sie können das dann schon abstrakt sich vorstellen, ab wann es gefährlich wird. Und diesen Punkt, ab wann es gefährlich wird, muss man selbst erfahren, einschätzen können. Das hat das Gehirn nicht aufgespielt. Das muss man selbst durch Leben darauf spielen. Mhm. Und dasselbe gilt zu für den Gefühlsbereich. Wir müssen das erwerben und erlernen, wann sind wir zueinander liebevoll und wann, jetzt wird das Auge schon ein bisschen wässriger, wann gehen wir in Richtung, wir beleidigen jemanden, wir gehen jemanden zu nah an, wir sind nicht behutsam genug, wir verletzen ihn vielleicht gleich. Auch das müssen wir erwerben und hier die richtige, wie bei dem Ast, die richtige Höhe, die richtige Nähe und Entfernung und Distanz lernen. Das muss man alles einüben und erfahren.
Man muss ja auch lernen, Eltern zu werden dann. Eltern wird man. Man muss ja für einen Führerschein, für einen Mofa eine Prüfung ablegen, obwohl man dann nur mit so einer Karre durch die Gegend schleicht.
Ja.
Aber Eltern, da geht man rein ins Klinikum und kommt mit einem Menschen wieder raus und sagt, ja, jetzt bitte, mach halt nichts falsch. Dabei ist es eine hochkomplexe Angelegenheit.
Ja, ja und nein. Also da kann ich auch wieder sagen, wir haben ja unsere Vorgeschichte in uns. Also wir wissen das, wie das geht. Und wir haben vielleicht Eltern gehabt und wir haben vielleicht Großeltern, Großmama, die unterstützt, die der Tochter hilft, wie man anlegt und so weiter. Wir haben dieses Wissen und dieses Können, das geht dann ganz, ganz schnell. Wir haben aber, da haben Sie recht, so verstehe ich Ihre kritische Frage, wir haben auch mehr Werdende, die es nicht können, es nicht mehr wissen. Aber dafür haben wir ja soziale Systeme. Ein Traumberuf in unserem Land müsste sein Hebamme, Familienhebamme, die schon während der Schwangerschaft eine Mutter begleitet und sie unterstützt, wenn sie es dann nicht alleine schafft und ihre Familie schafft.
Ihr Vertrauen aktiviert, dass sie das hinkriegt.
Aber wir haben als, möchte ich es fast sagen, als Menschheit das Wissen, wie man Kinder großzieht. Und wenn es eine Mutter oder ein Eltern, eine Familie nicht selbst kann, braucht sie jede Unterstützung. Und die Möglichkeiten haben wir ja.
Ich möchte auf Ihr aktuelles Buch zurückkommen, was Sie zusammen mit Ihrem Sohn geschrieben haben, Benjamin, Der Umbruch, wie Kinder, Eltern und Großeltern unser Land veränderten. Es geht da um eine Kinderwagenrevolution. Sie haben für dieses Buch ja keinen Verlag gefunden.
Nein.
Warum nicht?
Ja, wer guckt denn so etwas?
Können Sie kurz beschreiben, was schreiben Sie in diesem Buch?
Es geht um die Kinderrechte.
Kinderrechte?
Wir haben ja die allgemeinen Menschenrechte von 1948. Und wir haben 1992 Audrey Hepburn, diese wunderbare Schauspielerin, hat es von den Vereinten Nationen verkündet, noch einmal eine zusätzliche extra Menschenrechtserklärung für alle Menschen bis zum 18. Lebensjahr, also Kinder. Weil die Vereinten Nationen, die Vertreterinnen und Vertreter, sich im Bewusstsein waren, das ist die entscheidende Lebensphase für die Menschheit. Diese Rechte sind wundervoll, wunderbar. Sie sind, das glaubt man gar nicht, weil es keine Neurobiologen oder Hirnforscher geschrieben haben. Sie sind Stand des Wissens über die Entwicklung des Gehirns oder über die Kindheit, über alles. Es ist ein wunderbares Werk. Nur, dieses ist nicht bekannt oder viel zu wenig bekannt, welche Rechte Kinder und damit indirekt auch ihre Eltern haben. Und deshalb wollte ich ein Buch schreiben, das habe ich ja dann auch, um diese Kinderrechte erst einmal bekannt zu machen und zweitens, um sie zu erklären. Als Kinderpsychiater. Warum ist dann dieses Recht so? Und dann, in der zweiten Hälfte dieses Buches, geht es um eine Geschichte, in der in unserem Land eine Kinderwagenrevolution begann, weil ich wollte aufzeigen, Leute, wenn wir wollen, geht es. Man muss nur wissen, dass es möglich ist.
Ihr habt das Recht dazu.
Natürlich. Und das ist ja das, was in unserem Land, was mich nun wütend ist, das falsche Wort, dazu noch wütender macht. Mhm. Wir haben nicht die Politikerinnen und Politiker, die das gewährleisten. Ich musste auch ganz viel lernen, als ich mich zum ersten Mal, auch viel zu spät, muss ich sagen, mit dieser UN-Kinderrechtskonvention beschäftigt habe. Dort steht drin, dieses muss vom Staat, der diese Rechte anerkennt, und der Staat hat es anerkannt, gewährleistet sein.
Mhm. Das ist eine Verpflichtung. Das ist nicht eine, könnt ihr machen, könnt ihr auch lassen. Das ist kein Angebot, das ist eine, dem haben sie gefälligst nachzukommen.
Das ist nicht wie damals beim König oder beim Lehnherrn. Ich bitte doch gnädigst, gewähre mir bitte dieses. Nein, es muss gewährleistet sein, es muss vorhanden sein. Es muss vorhanden sein, wenn eine Frau schwanger wird oder wenn ein Kind auf die Welt kommt. Und für meinen Fachbereich Kinderpsychiatrie heißt der entsprechende Artikel, jedes Kind hat das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit. Nicht aufgesund, nochmal, dieses wunderbare Höchstmaß an Gesundheit. Mhm. So gesund, für mich psychisch gesund, wie nur irgend möglich. Und es steht auch in der Präambel, und die Präambel sagt sozusagen das Grundsätzliche schon am Haus, jedes Kind hat das Recht, in einer Familie umgeben von Glück, Liebe und Verständnis aufzuwachsen. Das ist ein Grundrecht, was dieser Staat gewährleisten muss. Das hat jetzt nichts mit der Frage Kindergrippen oder Mama, hat überhaupt gar nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass der Staat, wenn ein Mann und eine Frau, eine Familie, ein Kind in die Welt setzt, alle Möglichkeiten bekommt, damit sie dieses Kind in Glück, Liebe und Verständnis großziehen können. Zu einer vollen harmonischen Persönlichkeit. Und dazu kann es natürlich auch zum Beispiel Kindergrippen geben. Und Eltern können natürlich selbstverständlich berufstätig sein. Ja, selbstverständlich. Aber nicht auf Kosten von, sondern zusätzlich darüber hinaus. Und dieses möchte ich, und deshalb haben mein Ältester dieses Buch geschrieben, dieses möchte ich bekannter machen und sagen, hört mal Leute in diesem Land, wir haben diese Rechte, unsere Kinder haben diese Rechte. Der Staat, die Politiker, die Parlamente müssen es gewährleisten. Sie sind dazu verpflichtet.
Und wenn sie es nicht tun, dann sind sie da an der falschen Stelle.
Dann sitzen sie falsch im Parlament, ja, natürlich.
Sie haben geschrieben, dass mehr 14-Jährige im Bundestag, wenn die da sitzen, das würde eine Demokratie erst lebendig machen, finde ich auch gut. Wie ist es mit dem Wahlrecht? Gesetze, die Kinder betreffen, sollten die auch von Kindern mit entschieden werden?
Ja, das steht auch in der UN-Kinderrechtskonvention. Jedes Kind hat das Recht auf Mitsprache von klein auf. Also ich kann bei meiner Kleinen, wenn sie keinen Toast möchte morgens, sie nicht dazu bewegen, etwas, den zu essen.
Die Kleine ist wie klein?
Die ist jetzt 1,5 Jahre.
Sie akzeptieren dann den Willen, dass das Kind das nicht möchte. Sie setzen das um bei sich.
Sie wächst zweisprachig auf, meine Frau ist Italienerin. Mhm. Non voglio. Ich mag nicht. Ist der erste Satz. Dann haben sie keinen. Sie hat einen eigenen Willen, den muss man respektieren. Ich möchte nur sagen, schon ein Menschenkind in diesem Alter kann selbst seinen Willen äußern. Und diese Willung, diese Meinung, dieses, was es sich wünscht, muss berücksichtigt werden. Und das ist, wenn die Kinder Eltern sind, natürlich älter sind, entscheidend. Schule, ohne dass die Kinder mitbestimmen können, wie dieser große Lebensraum für viele Jahre ihres Lebens gestaltet ist, ist nicht möglich. Kinder haben das Recht.
Ist das, wird das tatsächlich umgesetzt, Herr Moll?
Nein, es wird nicht umgesetzt.
Ist das für Sie schwer erträglich? Weil Sie bekommen doch oft dann die Ergebnisse bei Ihnen ins Klinikum geliefert.
Ich muss meinen Humor oft sehr strapazieren.
Hören erwachsene Kindern überhaupt zu? Ich weiß, eine sehr pauschale Frage, aber ist das
ganz viele hören Ihnen sehr genau zu. Politikerinnen, die entscheiden, die wir jetzt meinen.
Ja. Aber auch so im Umfeld, glauben Sie, dass Kindern und was Kinder wollen, zu wenig zugehört wird?
Ja, also wenn Sie das jetzt mal global fragen, ja. Weil man glaubt, ihr seid ja noch nicht so weit. Ja, lern doch das erstmal. Geht noch mal ein paar Jahre in die Schule, dann seid ihr so weit, dann könnt ihr mitsprechen. Mhm. Das ist nochmal zu Ihrer Frage, Wahlalter, Wahlrecht. Pustekuchen. Von klein auf können Kinder ihre Meinung äußern, mitbestimmen. Und spätestens mit 12, 13, 14, dann ist auch biologisch das Gehirn erwachsen, können Kinder in die Position, in die Rolle gehen, Entscheidungen mitzutreffen. Die Auswirkungen haben für andere, die in die Zukunft hinein Auswirkungen haben. Und ich bin ganz sicher, hätten wir 14-Jährige, also nicht nur aktives, sondern auch passives Wahlrecht, hätten wir 14-Jährige im Bundestag und in den Länderparlamenten, hätten wir natürlich eine andere Politik. Wir hätten schon regenerative Energien in unserem Land. Aber sowas von. Wir hätten keine Schadstoffe in der Nahrung. Also, so weit wie möglich das überhaupt noch ist. Aber Sie wissen, was ich meine. Möglichst wenig. Wir hätten keine Schadstoffe mehr in der Kleidung. Außer was überhaupt global nicht mehr macht, also nicht mehr herausbekommbar ist. Wir hätten keine Massentierhaltungen, wo Tiere gequält und übelsten Bedingungen einfach als Nährstofflieferant großgezogen. Das hätten wir nicht mehr. Das würde abgestellt werden, weil die Kinder würden sagen, nicht mit uns. Was macht ihr hier bitte?
Mit unserem Planeten, auf dem wir ja noch länger zubringen müssen als ihr. Für euch ist das praktisch der Herbst des Lebens, für uns ist es der Frühling. Wir müssen mit euren Entscheidungen ja leben.
Genau das
ist es. Im Grunde wäre es demokratischer, aber die Jüngsten dürften entscheiden, weil sie haben am längsten darunter zu leiden, was sie entscheiden. So müsste man es ja eigentlich sehen.
Das heißt, müsste man. Es muss man sogar so sehen. Es ist Völkerrecht, man muss es so sehen. Nicht müsste.
Können Sie mir sagen, was ein Kind ist?
Ein Kind ist per Definition ein Mensch vor dem 18. Lebensjahr. Andersrum gesagt, es ist ein Mensch, der eine solche Lebendigkeit hat und einen solchen Antrieb ins Leben hinein zu wollen, dass es einem fast das Herz zerreißt vor Freude.
Was ist denn der wichtigste Mensch im Leben eines Kindes? Kann man das sagen? Ist es die Mutter? Würde man ja erstmal denken.
Also, wir hatten ja vorhin über die Schwangerschaft gesprochen. Ja, eindeutig. Biologisch ja, eindeutig.
Also die Verbindung zwischen Kind und Mutter, das ist eine Verbindung, die ist prägend. Es gibt keine Verbindung, die auch nur annähernd diese Wichtigkeit hat.
Das ist, wenn Sie so wollen, eine Urkraft. Stärker als der stärkste Magnet, ja, natürlich.
Gut, das heißt, der wichtigste Mensch auf diesem Planeten ist die Frau.
Ja, das würde ich als Mann sofort sagen.
Natürlich. Welche Funktion hat der Mann heute noch? Als Ernährer kann er arbeiten, muss er nicht. Was macht er denn Vater heute aus?
Vom Zeitpunkt der Geburt an, wenn das Kleine auf der Welt ist, ist der Papa da. Dann würde ich nicht mehr sagen, natürlich stillen, das ist ganz klar, das biologisch gesehen. Aber von der Wertigkeit her, Papa ist genauso wichtig wie Mama, natürlich. Während der Schwangerschaft übrigens ist Papa ganz entscheidend wichtig, um Mama zu unterstützen.
Das merkt das Kind?
Ja, das ist eine so schwierige Frage. Jein, würde ich sagen. Er merkt, wenn Mama zufrieden, das Kind spürt schon irgendwie, also ein Gänsefüßchen spüren jetzt, dass Mama zufrieden ist.
Kein Stress hat, da kann man die Umstände entsprechend.
Und sehr wahrscheinlich wird es Mama mal erzählen, was für einen tollen Papi es hat, wie er toll während der Schwangerschaft den ganzen Haushalt über, ich weiß es ja nicht, über nochmal. So entsteht ja das Wissen auch, dass das uns erzählt wird. Beim Gehirn muss man wissen, dass die ersten Lebensjahre das Gedächtnis noch nicht so funktioniert, dass wir Lebensabläufe speichern und sagen können, was wir zum Beispiel am zweiten Geburtstag nachmittags um 3 gemacht haben. Sie können sagen, was Sie in Ihrem letzten Geburtstag hier gemacht haben.
Auch nicht.
Das ist ein anderes Thema. Aber die ersten Lebensjahre haben wir diese Gedächtnisleistung nicht. Das ist übrigens so ein bisschen tragikomisch gesagt. Wenn man heute ein Gehirn neu bauen würde, was natürlich nicht geht, aber nur mal als Gedankenexperiment, würde man wahrscheinlich das ändern, weil die Kinder können ja eigentlich sagen, hört mal, das, was ihr damals mit mir gemacht habt, das ist nicht in Ordnung. So möchte ich das nicht bei den nächsten Kindern haben. Das würde, wenn es gäbe, sehr viel bewirken. Mhm. Kinder müssen das erleben in größtem Glück und Freude oder ertragen in größtem Schmerz und Leid. Und das ist die Tragikomik.
Ich habe auch in Ihrem Buch hier gelesen, Hallo, hier spricht mein Gehirn, gerade bei der Gedächtnisgeschichte, dass es sehr wohl schon ein Kurzzeitgedächtnis hat. Also wenn die Eltern kurz weg sind, kann es sich erinnern, dass die bestimmt gleich wiederkommen, weil es kann sich erinnern, aber eben keine Langzeitgeschichten. Warum ist das so, dass das Gehirn sich nicht an die Geburt erinnern kann? Ist die so schrecklich, dass man sich nicht daran erinnern möchte?
Die Geburt ist gar nichts Besonderes. Man kommt eben auf die Welt.
Da muss man, aber es ist erstmal doch auch ein Schock. Es ist ja was ganz anderes. Da muss man selber atmen und
es ist
kalt und man kriegt diese Gummihandschuhe und das Licht und fremde Menschen.
Das Kind weiß nicht, was Gummihandschuhe sind, also Neugeborene, was Licht ist. Es kommt einfach auf die Welt. Mhm. Das ist, also da müssen Sie sich keinen Kopf machen. Mhm. Es kommt auf die Welt. Und dann braucht es aber jemand, der es in die Arme nimmt. Und das ist ja das, was unser Gefühlsleben so ausgebildet hat als Menschen. Wir kommen auf die Welt und können ja nicht laufen. Wir können ja nichts. Wir können nur trinken und schreien, mehr oder weniger. Und schmusen. Das heißt, wir brauchen von klein auf Hände und wir sind nicht nur Säuglinge und bekommen die Milch, sondern wir sind Traglinge geworden.
Traglinge, genau.
Wir müssen in der Welt herumgetragen werden.
Das macht auch was mit unserem Gleichgewichtssinn.
Mit unserem Gefühlssystem insbesondere vor allem. Das heißt, über Millionen Jahre wurden wir ganz nah die ersten Lebensjahre mit Mitmenschen, Mama oder Tanten oder Schwestern in einer Sozialgruppe, herumgetragen, großgezogen. Wir haben also den Herzschlag. Und deshalb beruhigt er uns heute auch noch so als Menschen. Gespürt über alle Sinneskanäle, insbesondere über den Tastsinn. Und das hat die, nicht nur was wir vorhin mit Bewegung und Denken nach vorne hatten, sondern auch in die Gefühlsbereiche des ganz unglaubliche Entwicklungsschritte ermöglicht, unglaubliche neue Möglichkeiten geschaffen. Eben letztendlich, dass wir lieben können. Mhm. Und wenn Sie sich das anschauen, die Liebe entstand dadurch, dass wir erstens dieses Nähe ganz eng mit jemandem Vertrautes, gefühlsmäßig zärtlich zusammen zu sein, dann später übertragen auf Umarmungen von einer Frau zum Beispiel oder wie auch immer, den wir gern haben und lieb haben. Dieses Freiwerden der Arme vom Herabsteigen der Bäume hat uns ermöglicht, dass wir einander ganz nahe sind. Und das Entscheidende dabei ist, wenn Sie Tiere einmal beim Sex anschauen, das meine ich jetzt ganz ernst als Beispiel, wenn Sie Tiere beim Sex anschauen, dann machen die Sex miteinander. Die haben sich aber nicht so in dem Arm Kopf an Kopf, Auge in Auge, wie wir Menschen, und umarmend, liebevoll, schmusend. Das hat, über die Sexualität heraus und diese Möglichkeit, die Liebe zu anderen Menschen, zu Erwachsenen untereinander ermöglicht. Mhm. Die Liebe zum Kind, wenn man es großzieht, ermöglicht dann einem Kind im späteren Leben selbst seine eigenen Kinder, wenn es in die Welt setzt, zu lieben und andere Menschen zu lieben.
Mhm. Aber es bedeutet auch, dass wenn man das vernachlässigt, dass man das nicht gelernt hat und das auch nicht später anwenden kann.
Es gibt kein Computerprogramm, was man irgendwann reinschiebt und dann wird das hochgespielt. Das Gehirn ist alles in sich. Das ist Hardware, Software, Computer, alles in sich. Das baut ein Netz auf. Und je reichhaltiger dieses Netz ist, umso auch gefühlsvoller ist es, umso besser kann es in die Zukunft denken und so weiter und so fort.
Würden Sie sagen, je länger Sie sich damit beschäftigen, desto eher müssen Sie sagen, ich habe eigentlich keine Ahnung? Ich stoche da weit im Nebel, weil das ist da so ein Wahnsinn, was sich da abspielt. Wir entdecken immer mehr und denken schnell fest, wow, wir haben es nicht verstanden, es ist viel komplizierter.
Also was ich als Kinderpsychiater gelernt habe, unter vielen, vielen anderen auch lernen darf, es gibt keine Ja- und Nein-Antworten. Beides stimmt nicht. Ich glaube, ich möchte jetzt nicht arrogant sein, aber ich glaube, ich habe als Kinderpsychiater das Grundsätzliche verstanden. Und das Grundsätzliche des Gehirns ist, es hat eine unglaubliche Möglichkeit in sich. Wenn ein neuer Mensch auf die Welt tritt. Eine unglaubliche Möglichkeit. Und da ist noch entscheidend zu wissen, in großer Variabilität, Unterschiedlichkeit. Und diese Möglichkeit muss sich entwickeln können. Und die Grundanlage, die Basis ist Entwicklung in die Zukunft hinein. In ein Leben, was schön ist. Das weiß ich, dass das Gehirn so aufgebaut ist und alles das aufnimmt und im Gehirn umbaut und einbaut, was es für ein Leben benötigt und braucht. Mhm. Und das ist dann die Grundlage für eine weitere große Fähigkeit. Wir können auf Neues kommen. Wir können, je reichhaltiger die Basis, umso eher auf Neues kommen und so fest einschätzen, das ist was, da gehe ich mal weiter diesen Weg oder das ist, ja, vergiss es. Diese Fähigkeiten haben wir. Also zusammengefasst, unsere Gehirnentwicklung ist adaptiv, gekoppelt, prospektiv in die Zukunft hinein. Und jetzt ist die entscheidende Frage für mich, und deshalb will ich auch in die Politik, was ist die Zukunft denn? Was machen wir auf dieser Seite, in die das Gehirn sich hineinentwickelt, mit unserer Welt? Mit unserem Planeten, würden Sie jetzt vielleicht sagen. Mhm. Und diesen zerstören wir in einem entsetzlichen Ausmaß, dass es nur noch als Verbrechen und Sünde zu bezeichnen ist.
Ich weiß, dass Sie die Zahlen nicht so unbedingt mögen, aber ich mag sie auch nicht unbedingt, aber ich muss sie mir dann trotzdem in die kleineren schaffen. Wir haben in Deutschland 2 Millionen Kinder, die gelten als arm. Das bedeutet für Sie, dass Sie viele Dinge nicht machen können, dass sie von viel kulturellem Leben ausgeschlossen sind, mit all seinen schmerzlichen Folgen, wenn man immer nirgends mitmachen kann oder Einflüsse nicht hat und Eindrücke nicht bekommt. Dann sollen aber, da sind wir bei der 2% des BIPs in die Rüstung gesteckt werden. Das sind 70 Milliarden, die zukünftig. Was ist das für ein Land, wo wir das Geld für Rüstung haben, aber nicht das, das Geld für Kinder?
Das ist jetzt eine Verknüpfung. Ich bin ja jetzt nur Kinderpsychiater. Also es geht mich um Kinder. Dass es in diesem Land Armut gibt, das ist so, so schrecklich, wo es das nicht geben muss. Dass wir es tolerieren oder akzeptieren oder aushalten, ich weiß nicht, was der richtige Punkt ist, dass Kinder in Armut aufwachsen, es ist unerträglich. Und wir haben ja, Sie haben es richtig beschrieben, die Erfahrungswelten fehlen, um sich ins Leben hineinzuentwickeln. Ja,
wie das Gehirn entfalten.
Man wird ausgeschlossen. Nehmen wir nur auch die Abhängigkeit von Ernährung, von Güte der Nahrung, Kleidung, Behausung mit Geld. Das ist natürlich klar. Armut ist das größte Gesundheitsrisiko, was es gibt. Und das ist nicht hinzunehmen. Das ist nicht hinzunehmen. Und für mich ein großer Antrieb.
Wenn Sie jetzt sehen, dass das Geld da ist, um Banken zu retten, und zwar sind das Summen, die sind vollkommen überschaubar, aber eben auch in Kriegsgerät gesteckt wird, was dann zu Kriegen führt, was ja wieder auch die Welten von Kindern kaputt macht. Das wird ja, also die Situation von Kindern in Kriegen ist oft kein Thema, aber in einer Kriegslandschaft als Kind groß zu werden, vollkommen traumatisiert mit toten Eltern und das, was man dort alles schon gesehen hat, das hat ja Folgen. Wie gehen Sie damit um, dass wir diese Zahlen auch nicht sich mal gegenüberstellen, dass für Kriegsgerät Geld da ist und für Kindererziehung und Sozialstätten und Hebammen und Pflegeberufe eben nicht? Obwohl es ganz andere Summen sind, nämlich viel kleinere Summen.
Wie ich damit umgehe?
Ja, damit haben Sie ja zu tun, wenn Sie die Zeitung aufschlagen, da sehen Sie es ja.
Ich werde wieder kandidieren für die nächste Landtagswahl oder nächste Stadtratswahl. Ich werde etwas versuchen. Ich werde einfach versuchen, etwas zu bewegen. Mhm.
Sie waren mal stark engagiert bei den Grünen.
Ja.
Das sind Sie nicht mehr.
Nein.
Warum nicht?
Und da kann ich eine Geschichte ganz am Anfang erzählen. Ich hatte schon, das ist schon über 10 Jahre her, eben den Schluss getroffen. Ich kann als Kinderpsychiater nicht weiterkommen. Ich muss versuchen, Kinderpolitiker zu werden. Und da habe ich eine Partei gesucht. Und ich habe das Glück gehabt, mit ganz berühmten, bekannten Politikerinnen, Politikern von 4, 5, 6 Parteien sprechen, persönlich unter 4 Augen sprechen zu dürfen. Mhm.
Naja, Sie sind der Klinikchef, mit Ihnen unterhält man sich gern.
Und das beste Gespräch war mit Sepp Daxenberger, dem damaligen Landesvorsitzenden der Grünen in Bayern. Das hat gepasst irgendwie. Und er hat mir aber eines gesagt. Wenn ich zu den Grünen komme, muss ich eines wissen. Ich hatte ihm so erklärt, was ich mir vorstelle, wie Kinder aufwachsen, wie Familien, wie Schule und so weiter ist. Ich müsste eines wissen. 50% sind für mich, werden mich unterstützen. Und 50% habe ich gegen mich. Das sind die Selbstverwirklichungen in meiner Partei.
Egal, was Sie machen.
So sagt er mir.
Sie machen eine Politik für Kinder.
50% sind die Selbstverwirklichungen. Die wirst du als Gegner haben, hat er mir auf einer Bierbank in Erlangen gesagt. Ich natürlich, naiv ich bin, habe das nicht geglaubt. Aber er hatte recht. Er hatte recht, es geht, je weiter sie nach oben kommen, nicht die Wählerinnen und Wähler, aber je weiter sie in der Parteiführung nach oben kommen, um Selbstverwirklichung. Wie wichtig ist man selbst? Und was mich enorm gestört hat, dass diese Personen sich fast anmaßen, vorzuschreiben, wie zum Beispiel Familien zu sein haben, wie Kinder groß werden sollten, in welcher Umgebung, dass das einfach Eltern vorgeschrieben wird. Eine der größten Gemeinheiten in diesem Land ist das Bundeselterngeld. Ich verstehe nicht, wie das akzeptiert wird. Man hat ein Elterngeld genommen, was man bekommen hat, weil man ein Kind bekommen hat, und hat es geändert in Einkommensabhängigkeit.
Das heißt, wer viel Geld verdient, braucht auch mehr Geld. Weil er mehr hat, muss er auch mehr unterhalten.
Sie haben eine Auszubildende, eine Studentin, eine Verkäuferin, und sie bekommt 300 Euro und sie haben eine Fachärztin und eine Rechtsanwältin und sie bekommt das Sechsfache. Und ich habe eine Familie in einem Klageverfahren unterstützt und ein Richter hat vor Gericht gesagt, dieses Gesetz hat doch die Züge von Bevölkerungspolitik. Da ist mir fast die Sprache weggeblieben. Das heißt, wir selektieren hier politisch, wie viel ist uns ein Kind wert? Und der Hintergrund des Ganzen ist natürlich, dass man gesagt hat, Frauen, in Gänsefüß sind Frauen, die SPD und Grünen waren ganz entscheidend damit beteiligt, bekommt bitte möglichst spät, wenn ihr nun unbedingt ein Kind haben wollt, bekommt es möglichst spät, dann bekommt ihr auch mehr dafür, dann werdet ihr dafür belohnt und geht ganz schnell wieder in den Beruf. Und dann hat man das so ausgerechnet und sagt, wenn sie möglichst spät ein Kind bekommen.
Weil sie dann schon eine Ausbildung hinter sich haben, schon mehr verdienen, dann kriegen sie auch mehr Geld.
Ja, und dann bleibt nicht mehr viel biologisch ja auch für ein zweites Kind. Und das große Problem, auch was wir vor dem Anfang hatten, wie man das erfährt, Eltern zu sein, das große Problem sind, dass wir immer mehr Einkindfamilien haben und weniger große Familienreiche, wie wir beide. Mhm. Das ist etwas Wunderbares. Dann lernen nämlich die Größeren von den Kleinen, wie es geht. Die Großen lernen den Kleinen die Flasche zu geben und die Windel zu wechseln. Oder ich weiß nicht, das ganze Leben. Weil man eben in den ersten Lebensjahren das nicht als Fertigkeit schon draufspielen kann, das muss man größer werden.
In unserer aktuellen Politik ist es ja gern so, in Bayern wird es ein bisschen anders sein, aber so ein bisschen, ja, Familie, so ein bisschen überholtes Gesellschaft, so ein bisschen obsolet. Ist Familie in Menschen angelegt?
Ja.
Also ja. Das ist jetzt nicht, dass man das abschaffen kann, so wie Atmen. Kann man ja auch nicht abschaffen. Weniger Atmen ist jetzt voll Trend.
Wir sind so als Gruppenwesen groß geworden. Und was ja da der Clou der Geschichte war, dass wir unterschiedliche Fähigkeiten und Begabungen haben, und gelernt haben, Teamspieler zu werden, wie eine Fußballmannschaft.
Aber kann man nicht auch Teamspieler werden, wenn man ganz viele Einzelkinder in eine Gruppe packt?
Nein, nein.
Ist was anderes?
Das wäre so ähnlich, wenn es im Fußball jetzt, morgen spielt ja meine Lieblingsmannschaft Ajax Amsterdam gegen Manchester United im Endspiel, wenn sie Ajax Amsterdam, dürfte nur mit Torhütern auflaufen. Das würde nicht klappen. Die müssen von klein auf lernen, links, außen und rechts, die müssen das lernen. Es geht einfach nicht, die können nicht einfach hergehen und sagen, so, jetzt spielt ihr zusammen. Und alle haben gleiche oder ähnliche Fertigkeiten. Und Begabung, das geht nicht. Wir müssen von klein auf lernen, miteinander umzugehen. Und das geht eben, wenn wir nochmal zurück beim Spielen, Kinder merken, der kann schneller rennen, der kann schneller klettern, der kann weiter Steine werfen, der kann den Lehrer besser um den Finger wickeln. Und dann hat eine Gruppe sich schon auseinander entwickelt. Und je nachdem, wer eben dran war, ob man den Nachbar ärgern wollte oder beim Lehrer keine Hausaufgaben wollte, hat man die Personen eben vorgeschickt, die das am
Dann lernt man auch Taktik.
Das ist natürlich Taktik, klar. Fußballspiel entscheidet sich durch Taktik.
Mhm. Das heißt, die Familie ist wichtig. Wie gehen Sie denn mit
Politikern? Nein, das ist falsch. Das Wichtigste.
Okay, die Familie ist das Wichtigste.
Für uns Menschen, wir müssen in Geborgenheit, wie die Vereinten Nationen das genau beschreiben, wir müssen in Geborgenheit, in menschlicher Wärme und Sicherheit aufwachsen. Sonst, wenn ich noch einmal kinderpsychiatrisch etwas sagen darf, Angststörungen sind so häufig, die häufigste psychische Störung. Sie müssen als Kind lernen, Sicherheit zu erleben und dann groß werden und die Fertigkeiten erwerben, selbst für Sicherheit zu schaffen. Aber bis sie soweit sind, müssen sie von außen mit Wärme und Geborgenheit und Liebe diese Sicherheit vermitteln und erfahren bekommen. Mhm. Das ist der entscheidende Vorgang. Sonst geht es nicht.
Wie gehen Sie denn mit Politikern um, die jetzt gelernt haben, den Trend umzusetzen, nämlich die Einfamilie, die Einkindfamilie und Patchworkfamilien, das ist der große Trend. Und das ist jetzt einfach, jetzt kommen Sie und sagen, ich als Kinderpsychiater kann Ihnen sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, dass das nicht natürlich ist, ist eher unnatürlich.
Naja, also das würde ich jetzt nicht sagen, natürlich unnatürlich. Jeder Mensch hat das Recht, so zu leben, wie er möchte. Das ist das Grundprinzip. Aber ich möchte nur sagen, es gibt viele, die möchten viele Kinder, mehrere Kinder, und die müssen die Möglichkeit dazu haben. Nicht sagen bitte alle jetzt, nein, wer keine Kinder möchte, ja bitte, alles in Ordnung. Man versucht ja auch immer kinderreiche Familien gegen und so weiter, kinderlose und so weiter gegeneinander auszuspielen. Ein Versuch der Politik, dass man am Schluss gar nichts machen muss und die sich untereinander streiten. Nein. Wenn jemand keine Kinder möchte, bitte sehr. Aber wenn jemand also sich ein paar Kinder wünscht, und sagen wir mal 3-4 Kinder wünscht, da muss alles ermöglicht werden, damit diese Familie dann diese Kinder großziehen kann.
Aber aktuell sieht es ja so aus, man kann sagen, ja, also Kinderreichtum führt in Altersarmut.
Ja.
Warum sollte man da noch Kinder bekommen? Damit schadet man sich ja in dieser Gesellschaft.
Das ist eine politische Fehlentscheidung, ist schon ein viel zu schwaches Wort. Das droht ja. Wir können es ändern. Mhm. Wir müssen es ändern.
Ich möchte mal über einen Spruch mit Ihnen sprechen. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Sie haben 5 Kinder. Welchen Fehler haben Sie nur einmal gemacht? Und was war der schwerste, wo Sie sagen, ja, bei meinem 5. Kind habe ich das verstanden. Weil man lernt ja das. Man kann auch Kinderpsychiater sein, aber Vater lernt man, indem man Vater wird. Kann man nicht trainieren vorher.
Also das ist wieder eine ganz schwierige Frage, weil was ist falsch? Ich denke, wenn man etwas falsch gemacht hat, haben wir es den Kindern zurückgegeben oder zurückgespiegelt oder zu verstehen gegeben, dass das
falsch war. Sind Kinder der Spiegel?
Ja, natürlich. Das ist ein Hin und Her. Was ich gerne besser gekonnt hätte, ich hätte mehr wie soll ich das nennen? Ich hätte mehr Wachheit gewünscht. Ich habe bei diesen Kindern unglaubliche Schlafdefizite angehäuft im ersten Lebensjahr, weil ich war bei allen echt selbst Papi. Also ich wollte auch Papi sein. Und ich habe es bei der Kleinsten jetzt mal ausgerechnet, ich habe über ein Jahr bei 7 Tagen die Woche nicht 7 Nächte geschlafen, sondern nur 5,5. Ich war körperlich fix und fertig. Mhm. Ich habe es echt gespürt, es hat geknirscht bei mir. Und da hätte ich gerne mehr, das haben wir Menschen nicht, aber ich hätte mehr gern die Möglichkeit, mit wenig Schlaf aufzukommen.
Mhm. Würden Sie sagen, dass man Vater sein, dass man das von außen lernt, während man Mutter sein von der Natur aus, von innen schon, weil man es auf die Welt bekommt? Ist das ein anderes Verhältnis?
Das ist eine ganz komplizierte Frage, die ich gar nicht beantworten kann. Es gab immer Väter. Es gab immer Mütter. Das ist immer so. Mhm.
Wo ist denn der Unterschied? Wie würden Sie das als Psychiater, als...
Der Unterschied ist, denke ich, dass es gesellschaftlich vorgeschrieben wurde. Es gab klare Rollen. Ich weiß nicht, wann das begann. Irgendwann sind wahrscheinlich schon in Urzeiten die Männer eher auf die Jagd gegangen und die Frauen sind mehr in der Hütte geblieben. Oder in der Höhle.
Aber welche Rolle haben denn Väter? Haben Sie eine Rolle heute oder kann man das auch alles wegdefinieren?
Moment, ganz kurz, bitte, Herr Hebsen. Das spielt sicher so eine Arbeitsteilung, ist sicher entstanden. Oder dann später im Berufsleben, die Väter sind in den Beruf gegangen, die Mütter waren zu Hause, haben Haus und Haushalt und Kinder versorgt. Nur wir sind heute in einem ganz, ganz modernen Zustand. Und das ist, glaube ich, menschheitsgeschichtlich unglaublich neu, dass wir es anders machen könnten. Es können Vater und Mutter Eltern sein. Ich glaube, das ist neu in unserer Menschheitsgeschichte. Und das ist eine unglaubliche Potenzialität, die hier möglich wird, wenn auch mehr Männer jetzt sich um Kleinkinder, um ihre Kinder und überhaupt um Kleinkinder kümmern und auch Männer die Kinder großziehen. Das bringt eine Revolution, glaube ich, für beide Seiten.
Mhm. Ich habe gelesen, auch in diesem Buch, dass es ganz toll wäre, wenn man Kinder auch mit zu seinem Arbeitsplatz nehmen könnte. Es geht natürlich bei allen, der Stahlarbeiter wird das nicht unbedingt tun, weil Kinder dort am Ort des Geschehens, wo die Action ist, auch lernen. Ist das ideal, Kinder mit zur Arbeit zu nehmen? Jemand muss sich ja dann drum kümmern auch.
Ja, natürlich können Sie die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass das nicht abgetrennt ist. Wir machen ja in unserem Land eine komplette Trennung. Und das ist das eine große Problem, was mit Kindern passiert. Sie werden morgens abgegeben und gehen in eine Fremdbetreuung. Und dann werden sie wieder abgeholt. Und diese Wechsel sind nicht gut, die sind auch nicht natürlich für ein Gehirn. Man könnte es so gestalten, dass es fließende Übergänge gibt. Und ein fließender Bereich dabei ist natürlich auch, dass man Kinder mit in die Arbeitswelt hineinnimmt. Mhm. Das machen ja auch Kleinbetriebe oder auch größere Betriebe schon, dass es möglich ist. Wir müssen also diese strenge Trennung, die vielleicht erst ab dem Schulalter dann möglich und auch sinnvoll ist, im kleinen Lebensalter möglichst zu verhindern suchen. Mhm. Es geht, und das ist wieder natürlich ein Punkt, es geht nicht in allen Berufen, natürlich nicht.
Ich kann jetzt nicht als Luftkapitän noch neben mir ist der Dreijährige, der
fliegt mit. Aber das ist doch nicht das Argument, dass wir es nicht dort machen.
Wo es geht.
Und unsere Politik handelt, soweit ich das erlebe, so, es gibt Ausnahmen, also machen wir es nicht, weil es geht ja nicht überall. Dann sagt man, es geht nicht. Das ist grundsätzlich falsch. Es geht in ganz vielen Bereichen. Und in diesen Bereichen müssen wir es einfach umsetzen können, dass es selbstverständlich wird. Und wenn mal ein Kind schreit, braucht man eben 5 Minuten Pause, weil es die Flasche oder die Brust oder ich weiß nicht was braucht. Mhm. Ich meine, wenn wir Stromausfall jetzt hier hätten, würden wir auch 5 Minuten Pause machen. Wo ist das Problem?
Ja.
Wir sagen nur, es ist nicht möglich. Natürlich ist es möglich. Es ist so viel möglich. Also wir Menschen können, wir haben so viel Grips, sage ich mal im Kopf. Wir können es einfach möglich machen.
Mhm. Wir kommen immer wieder an diesen Punkt, wo Sie mich damit konfrontieren, dass da draußen immer ständig die Ja-Nein-Antwort gefordert wird. Es gibt entweder schwarz oder weiß. Sie sagen, haben im Vorgespräch gesagt, einer der größten Probleme in unserer Demokratie ist dieser Fraktionszwang.
Ja.
Sie haben ja Ihre Erfahrung gemacht.
Ja.
Können Sie ruhig mal sagen, wo alle für etwas sind und wenn man dann aber das konkret abfragt, sagen dann dieselben Leute später dann Nein. wo Sie gesagt haben, irgendwas stimmt doch hier in der Politik nicht. Was war das für eine Erfahrung? Um was ging es da?
Ja, eines meiner wichtigsten Ziele, ich habe ein unglaubliches Bedürfnis, dass kein Mensch behindert wird. Weder im körperlichen noch im, sage ich mal, geistigen und
erzählischen. In seiner Entwicklung.
Wir Menschen sind freiheitsliebend und freiheitssuchend und wir brauchen zum Leben Freiheit. Und deshalb fand ich die UN-Behindertenkonvention auch so ein unglaubliches Werk, was wir Menschen geschaffen haben, mit Einklagbarkeit. Und ich kann Ihnen eine kleine Geschichte aus dem Erlanger Stadtrat erzählen. Ich habe zufällig in der Zeitung gelesen, dass der bayerische Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung verkündet hat, 2023 wird Bayern im gesamten öffentlichen Raum barrierefrei. Ich dachte, mega stark.
Was heißt das, barrierefrei? Das heißt, ich komme überall mit meinem Rollstuhl zum
Sie, ja, Sie können im Bahnhof, in den Zug, ohne jedes Problem.
Okay. Ich brauche nicht, können Sie mir bitte helfen, ich schaffe das nicht alleine. Es ist alles easy.
Es ist alles zugänglich. Es gibt keine Grenzen, keine Trennungen mehr. Ich dachte, mega stark, das machen wir. Das machen wir in Erlangen. Und ich habe mit meiner Stadtratskollegin, wir sind von den Freien Wählern zu zweit, Frau Annette Wirtutging.
Sind jetzt bei den Freien Wählern, nicht mehr bei den Grünen.
Ein Antrag geschrieben, Erlangen barrierefrei 2023. Die sind auch gut begründet. Und ich dachte, ich habe doch die CSU mit im Boot, wenn ihr Ministerpräsident das verkündet.
Mhm. Können Sie ein paar Sätze zu Erlangen, wie groß ist Erlangen?
110.000 Einwohner.
Mhm. Also übersichtliche Nachbarschaft gibt es da noch?
Ja, aber auch ganz viele Barrieren. Und ich habe die CSU im Boot und ich habe auch die SPD im Boot, weil die in ihrem kleinen Parteitag beschlossen hat, Bayern barrierefrei. Mhm. Dieser Antrag kam in den Stadtrat. Ich habe ihn mit großer Begeisterung und Energie vorgetragen. Und ich dachte, jetzt wird mal heftig diskutiert von den beiden Seiten. Und es kam von den großen Parteien, auch von den Grünen, FDP, keine einzige Wortmeldung.
Nichts.
Und sie haben geschlossen gegen diesen Antrag Bayern barrierefrei 2023 gestimmt. Halten aber dann in weiteren Reden, natürlich, wir müssen Barrieren abbauen und so weiter. Aber in diesem Stadtrat, wo man etwas hätte tun können, Druck ausüben auf den bayerischen Ministerpräsidenten, bayerische Regierung, das in Erlangen umzusetzen, dass man eine Ankündigung nun mal wirklich bei der Hand nimmt und sagt, jetzt setzt ihr das bitte für unsere Stadt um. Mhm. Das war die Absicht.
Da müsste man ja eigentlich Lob vom Ministerpräsidenten nach dem Motto, endlich haben die verstanden, dass sie selbst aktiv werden sollen.
Ja, natürlich.
So muss man es ja eigentlich sehen.
Natürlich. Und wenn es nicht 2023, sondern 10 Jahre später gedauert, darum ging es doch nicht. Es ging das um diesen Prozess, wir machen die gesamte Stadt, nicht mal da ein bisschen oder dort ein bisschen, die gesamte Stadt barrierefrei. Dass dies einfach im Sande verlaufen ist. Ich wurde totgeschwiegen. Mhm. Auch die Erlanger Nachrichten, die Erlanger Zeitung hat kein Wort darüber gegeben. So passiert das.
Sind Sie ein Querulant jetzt?
Nein, ich bin ein ganz höflicher, freundlicher
Mensch. Aber können Sie mir erklären, warum Sie mit etwas, was von oben befohlen wird, womit Politik gemacht wird, auch Werbung für sich selber gemacht hat, warum das dann auf der unteren Ebene, wenn man es vorschlägt, keine Stimme bekommt? Was ist da los?
Ja, es ist vieles auf den Kopf gestellt. Und das müssen wir wieder versuchen umzudrehen. Und dazu kann übrigens jeder beitragen. Und wir hatten ja vorhin, dass unser Gehirn Belohnungssysteme hat. Das ist bei jedem so. Wenn jeder bei sich in seinem Leben etwas Neues macht, etwas anders macht, etwas bewirkt, dann feuern seine Belohnungssysteme und dann geht es ihm besser. Das heißt, wir müssen es schaffen, nicht zu sagen, ihr da oben, jetzt macht mal eine andere Politik oder du Partei, du musst jetzt anders entscheiden, ein anderes Wahl. Nein. Ich glaube, so geht es nicht. Wir alle zusammen. Sie, ich, alle hier, die Kameraleute, alle hier, jeder kann irgendetwas tun. Und wenn wir, und das war ja auch die Idee dieses Umbruchs, irgendwann hat es angefangen und dann hat sich das ausgebreitet und alle haben mitgemacht.
Das ist eine Fiktion, die hier drin...
Eine Geschichte, die umsetzbar ist, die wirklich umsetzbar ist.
Sie nehmen das auch, das ist praktisch eine Vision, die man selbst umsetzen kann. Das ist das Drehbuch, aktiv zu werden.
Es muss nicht so sein,
es kann auch anders sein. Aber man kann was machen.
Aber es geht nur... Wenn einer anfängt, dann kommt der Nächste dazu. Und so hat es ja auch in unserer Menschheitsgeschichte funktioniert. Irgendeiner hat eine neue Nussöffnungsmethode entdeckt mit irgendeinem Spitzenstein. Und dann hat sich das verbreitet. Alle haben es gemacht. Aber einer muss mal anfangen. Und man muss es den anderen sagen, Leute, und das ist der große Punkt dieses Buchs, ihr seid im Recht. Oder wir haben das Recht dazu. Wir haben das Recht, dann macht es für unsere Kinder. Und warum dieses Buch in Fortsetzung heißt, wie Kinder, Eltern und Großeltern unser Land veränderten. Die Großeltern, finde ich, sind ganz entscheidend. Die haben die Lebenserfahrung, die haben das Geld und sie haben die Wählerstimmen. Und es droht ihnen, dass sie ins Altersheim abgeschoben werden, wenn sie nicht aufpassen oder genügend Geld haben. Und ich glaube, diese Generation könnte ganz entscheidend vorangehen und sagen, so doch nicht mit unseren Enkelkindern. Mhm. Oder mit, auch wenn man keine Kinder hat, mit Enkelkindern in unserem Land, ganz allgemein. Mhm. Und ich glaube, dass hier Unglaubliches möglich ist.
Ich glaube auch gerade Großeltern haben den großen Vorteil, dass sie nicht mehr groß für ihre Zukunft planen können. Sie können selbstloser Politik machen, weil sie eben für die übernächste Generation quasi Politik machen. Ja, statt immer nur sich vielleicht zu beschweren oder aber sein eigenes Geld in SUVs zu verfahren.
Und ich glaube, die Großeltern müssten noch sowas von angestachelt sein. Ich kann mich noch erinnern, wie ich als kleiner Bub mit meinem Papa immer Nachrichten hörte, die Rente ist sicher. Arbeitet feste, dann könnt ihr den Lebensabend genießen. Und das ist doch nicht so. Was ist denn da los in diesem Land? Und ich glaube, die Großeltern, die das alles selbst miterlebt haben, die dieses Land aufgebaut haben, die diesen Reichtum, Wohlstand geschaffen haben, die müssten doch bitte hergehen und sagen, no, so geht es hier nicht weiter. Mhm. Ich setze sehr darauf.
Mhm. Wie stehen Sie zu unserer gelenkten Demokratie? Sind Sie mit dem... Ja, zufrieden sind sie nicht, aber was brennt in ihnen? Wie lange geht das noch so, wie wir es im Moment haben? Dass wir es mit politischen Führungen zu tun haben, die wirklich eine Politik machen, die an der Bevölkerung vorbeigeht?
Das ist eine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Ich kann nur aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung jetzt im anderen Stadtrat sagen, man muss möglichst versuchen, den Fraktions- und Koalitionszwang zu beenden. Man muss in ein Parlament gewählt werden. Dazu kann es gerne Parteien geben, alles in Ordnung.
Direktkandidaten.
Aber schon freie Listenaufstellung, nicht von der Parteiführung vorgegebene Listenaufstellung wie bei der Bundestagswahl, sondern freie Kandidatenaufstellung. Und sobald man in einem Stadtrat oder in einem Bezirkstag oder einem Landesparlament oder Bundestag sitzt, ist man eigener Herr seiner Entscheidungen. Niemanden verpflichtet. Und die Wiederaufstellung, Wiederkandidatur hängt nicht davon ab, ob man der Parteiführung alles recht gemacht hat. Wenn es, das ist meine bisherige Erfahrung als Politiker, wenn man dieses hinbekäme, den Fraktionszwang und Koalitionszwang aufzuheben, hätten wir auch eine andere Politik. Plus abfürzern in den Bundestag, um das ganze Altersspektrum abzudecken. Mhm. Ich glaube, diese beiden Ansätze, Absenkung des Wahlalters, 14 Jahre, ist etwas, wo man sich einigen kann. Und Beendigung der unglaublichen Macht, die Parteiführungen auf die Abgeordneten haben.
Ich möchte mit Ihnen nochmal über Ihre Erfahrungen mit Medien sprechen. Sie waren ja früher jedenfalls häufiger auch in großen Fernsehshows etablierter Sendungen. Dann war irgendwann Schluss. Womit hat das zu tun?
Ich habe wahrscheinlich gestört. So finde ich es. Ich habe etwas gesagt, was man, wie zum Beispiel die UN-Kinderrechtskonvention, doch nicht sagen darf. Es ist viel angenehmer, wenn das nicht bekannt ist. Wenn man zwar hört, oh ja, manchmal, da gibt es vielleicht Kinder, haben auch Rechte, schön und gut, aber was das wirklich bedeutet, und wie umfassend diese Rechte sind, wenn man das nicht so vorgesagt bekommt, dass man sagt, ja, das gibt's ja wirklich, das ist ja echt so, wir müssen doch danach handeln. Und ich habe mir erlaubt, in Sendungen daraus zu zitieren, darauf hinzuweisen und bin herausgeschnitten worden oder nicht mehr eingeladen worden. Ich kann vielleicht noch eine Anekdote aus einer Podiumsdiskussion erzählen, die mir gerade einfällt. Ich saß auf dem Podium und es ging um Kinderkrippen und Betreuungsschlüssel. Und ich habe vorgetragen, Betreuungsschlüssel für Kinderkrippen 1:3. Weil das ist biologisch die Grenze. Sie können als Erwachsene 3 kleine Einjährige zum Beispiel betreuen. Nicht 5, 6, 7, das geht nicht. Es geht rein biologisch nicht. So. Auf dem Podium saß die damalige Familienbundesministerin, die mitentscheidend dieses Gesetz Krippenausbau in den Weg geleitet hat. Und ich habe mir erlaubt, der Dame dann in der Diskussion zu sagen, gnädige Frau, Artikel 2 unseres Grundgesetzes, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, gilt auch für Kinder, auch im Kleinkindalter. Und dann sagte mir diese Dame, nein, das Grundgesetz gilt nur, wenn die Mehrheit in diesem Land einen Artikel für richtig hält. Und die Mehrheit der Frauen in diesem Land will das nicht so, dass schon kleine Kinder sich frei entfalten dürfen, die kommen in die Kinderkrippe, das haben wir jetzt beschlossen, dafür gibt es so viel Geld und jetzt kommt der Krippenausbau. Und dann habe ich gedacht, hoppala, wie wird denn hier mit Recht, Grundrecht umgegangen? Und das Völkerrecht ist das höchste Recht auf Erden, das über dem Grundrecht steht. Hoppala, habe ich mir dann gedacht. Aber es war große Zustimmung im Raum, weil man wollte den Krippenausbau. Und man hat, übrigens waren das ja ganz entscheidend Frauen, die das gemacht haben. die Frauen über den Tisch gezogen, in einer unglaublichen Weise. Man hat ihnen gesagt, du musst doch auch jetzt das Recht haben, berufstätig zu sein.
Das hier stimmt.
Aber selbstverständlich muss jede Frau das Recht haben. Selbstverständlich, aber...
Sie sind jetzt keiner, der sagt, Frau an den Herd.
Überhaupt nicht.
Also wenn man das jetzt versucht zu drehen, damit haben Sie nichts zu tun.
Das ist nicht biologisch. Wir sind in Gruppen, in sozialen Gruppen groß geworden. Wir sind quasi in Kindergrippen groß geworden. Unsere Urgruppen haben die Kinder gemeinsam großgezogen. Nicht nur Mama am Herd oder am Lagerfeuer. Nein, nein, das waren die Tanten und Schwestern. Wir haben...
Familien.
Großfamilien, ja. Sagen wir mal. So, das hat nichts miteinander zu tun, dass man Frauen nicht die Berufstätigkeit erlaubt und auch die Möglichkeiten schafft. Überhaupt nichts. Das hat aber nichts dazu zu tun, dass wir die besten Kindergräben in diesem Land haben. Man will nur ständig dieses verknüpfen und sagen, ja, man ist dafür oder man ist dafür. Man ist für Krippen, gegen Frauen für und so weiter. Das ist unglaublich falsch. Sie können natürlich in unserem Land die besten Kindergräben der Welt bauen und sie können jeder Frau die Berufstätigkeit ermöglichen. Und das ist eine ganz einfache Rechnung. Und da werden die Frauen eben so enorm über den Tisch gezogen. Ihr müsst doch nicht mit 20 und 25 und 30 den ganzen Tag arbeiten, um Karriere zu machen. Das habe ich immer gehört. Frauen müssen Karriere machen. Ich habe immer so gefragt, welche Frauen macht Karriere? Wen meinen sie denn überhaupt? Dann würden die alles so klein, weil es nur einen ganz kleinen Teil Karriere schafft. Andere sind einfach erwerbstätig. Dann habe ich gefragt, wie lang ist denn die Lebensdauer eines Menschen? 70, 80, 90 Jahre eine Frau. Was bitte macht eine Frau jetzt mit 60, 62, 65 Jahren, noch 20, 30 Jahre in ihrem Leben? Sie hat ganz viel gearbeitet, sie wurde ausgequetscht wie eine Zitrone, weil Mama, Ehefrau, Partnerin, Haushälterin, Kinderfrau, vielleicht versorgende Großeltern, alles auf den Frauen aufgebürdet. Ausgequetscht wie eine Zitrone, noch Vollberufstätigkeit, wenn es irgendwie geht, aber mindestens halbtags. Und dann ausgequetscht. Sie müssen nur eine Zahl sehen, Anstieg der psychosomatischen Störung bei Frauen im Alter von 40, 45 Jahren. Das ist der Preis, den sie zahlen mussten. Und dann bitte, was macht man im Lebensabend? Was macht man denn dann? Man hat doch genug Lebenszeit für Berufstätigkeit. Sie können doch 2 Jahre Kinderzeit machen und dann weitermachen im Beruf oder etwas Neues studieren oder sonst noch, was Sie möchten. Es geht alles. Es ist in Lebensabschnitten machbar, wenn man die ganze Lebensspanne sieht. Und das ist der große Betrug, der in diesem Land an Frauen passiert. Man sagt, ihr müsst ganz schnell machen. Und was passiert, das liegt vielleicht irgendwie in unserem Gehirn, dass diejenigen dann das als Selbstverpflichtung aufgenommen haben. Sie glauben, sie müssen das tun, sonst sind sie keine guten Frauen. Wenn sie alles schaffen, Familie, Beruf, alles. Das ist etwas, was in diesem Land passiert ist, was mich unglaublich empört. Mhm. Und wie vor allem Frauen es geschafft haben, Frauen so über den Tisch zu ziehen und so auszunutzen.
Hat das vielleicht auch mit einer Fehlinterpretation von Emanzipation zu tun und Feminismus, dass man da etwas falsch verstanden hat? Es geht eben nicht darum, ein Modell umzusetzen, was sich andere Frauen für Frauen ausgedacht haben, andere Männer für Frauen, sondern man soll als Individuum frei entscheiden, nach seinen Möglichkeiten, dass man glücklich wird. Kein Modell. Im Rahmen dieses Modells kann man alle Freiheiten ausüben, aber das Modell wurde von anderen vorgegeben. Und da ist ja gar keine Freiheit wirklich.
Da sind wir beim Thema. Es wird in diesem Land so viel vorgegeben. So müsst ihr sein, so musst du leben, das musst du machen. Und das ist nicht uns menschengemäß. Wir gehen in die Verschiedenartigkeit. Der eine macht es so, der andere macht dieses und so weiter. Das macht uns stark. Wir müssen in die Vielfalt gehen, auch Vielfalt von Lebensentwürfen.
Nicht ein Zwangsmodell A durch ein Zwangsmodell B ersetzen, um dann modern zu sein.
Und wir müssen schauen, was in einem, wenn wir wieder ein Kind sehen, was steckt da denn drin an Begabung, an Interesse, an was das Kind...
Aber Sie haben kein Problem mit Frauen, die sagen, sie wollen das alles genauso machen, sie brauchen diesen Dauerpower, sie wollen Karriere machen auf allen Gebieten. Wenn das jemand machen möchte, darf er das machen.
Ja, na selbstverständlich. Nur wenn diese Frau, nehmen wir einmal die Frau Huber, nun Kinder bekommt, dann muss unser Staat die bestmöglichen Bedingungen schaffen. Zum Beispiel, wahrscheinlich, wenn diese Frau schon sehr viel verdient, kann sie eine Kinderfrau einstellen. Und das Zusammenmachen mit einer Kinderfrau, selbstverständlich geht das. Oder eine ganz tolle Kindergrippe haben. Aber die Kindergrippe muss toll sein. Das ist der Punkt. Nicht, Frau Huber darf nicht arbeiten. Überhaupt nicht. Jeder Mensch hat das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Natürlich kann Frau Huber so viel arbeiten, wie sie will. Mhm. Nur sie muss dann, wenn sie ein kleines Kind hat, das organisieren. Und dazu braucht sie die entsprechenden, sag ich mal, Bauteile.
Es muss fair sein, dass sie das auch umsetzen kann.
Und
es muss nicht daran, es scheitert aber an den Finanzen. Da muss man schon sehr reich sein, um das so machen zu können. Sonst wird irgendein Teil vernachlässigt, wenn es die eigene Gesundheit ist.
Das ist ja das Gemeine in diesem Land. Mhm. Aber wenn Sie Gesundheit ansprechen, ich könnte diese Dame vielleicht beraten, ob sie sich nicht überfordert. Und ob sie nicht eine der vielen Fälle ist, die in ein Burnout geht. Weil sie einfach zu viel leistet oder zu viel leisten will in einer zu kurzen Zeit. Mhm. Wenn Sie mich als Kinderpsychiater fragen würden, was das Wichtigste ist, was man behandeln sollte, wenn ich dürfte nur eines behandeln, würde ich den Schlaf behandeln. Wir Menschen brauchen ausreichend Schlaf, ausreichend Ruhe, erholsamen Schlaf, um psychisch gesund zu sein und zu bleiben.
Was heißt ausreichend Schlaf?
Sie gehen ins Bett, schlafen, wachen auf und sind ausgeschlafen. Mhm. Das wissen Sie.
Ja.
Und das ist entscheidend für psychische Gesundheit.
Ist das entscheidend, wann ich ins Bett gehe?
Nein. Ja, da sind wir jetzt bei einem. Das ist ein echtes Problem bei Schulkindern. Schulkinder, gerade die in die Pubertät kommen, gehen später ins Bett, weil sie später müde sind. Weil das Leben war früher aufregend. Man ist auf die Jagd gegangen.
auch Mädels und Buben. Sie haben ja auch ein Buch über Pubertät geschrieben. Ja. Die schwierige Phase.
Ja. Die tolle Phase. Ja. Diese unglaublich spannende Frage. Phase. Da wurde das Leben aufregend. Ist ja auch noch heute so. Man macht eben Zeltlager, Lagerfeuer, abends, da geht es los, da wird es interessant. Und unser Gehirn hat sich biologisch so eingestellt, dass man eben erst in der Pubertät mit 10, 11 Uhr müde wird, abends. Und man muss um 8 Uhr in der Schule sitzen. Biologischer Unsinn. Und führt zu Schlafmangel. Und wenn Sie jetzt noch Kinder haben, die sich vielleicht in der Schule langweilen oder die wenig Kontakte haben und in Computerwelten abgleiten, mhm, und das nochmal Schlaf kostet,
ja,
dann haben wir ein Megaproblem, ein gesundheitliches Megaproblem von Schlafmangel. Und sehr wahrscheinlich, ich befürchte es, dass es in diese Richtung geht. Schlafmangel ist Stress. Und Stress ist eine Vorstufe, ein Hochrisikofaktor für Demenz. Über viele, viele Jahre zu hohe Stresssysteme. Und da haben wir in unserem Land Adipositas, hatten wir vorhin schon, einen zweiten großen Teufelskreis.
Es gibt auch die Zuckerkrankheit, die da korreliert, weil die Energiemangel, der dann morgens auftritt, wird durch schnelle Zuckerschocks kompensiert und so weiter. Da hängt eine Menge dran.
Es sind Teufelskreise, die am Laufen sind. Mhm. Und da muss man aber wissen, weil ich auch immer so oft gefragt habe, warum macht man nichts dagegen? Warum stoppt man das nicht? Warum stoppt man nicht, wenn man sieht, ein Kind entwickelt sich in Richtung Übergewicht? Weil man mir erklärt hat und einmal aufgezeigt hat, auch in Zahlen, was man an einem einzigen Kind verdient. Von der Nahrungsmittelindustrie, von den Nahrungsmittelkonzernen bis zu den Gesundheitssystemen, Klinikgesellschaften, als Folgeschäden von Adipositas, Bluthochdruck.
Ja. Folgeschäden als Einkommensmodell.
Neue Gelenkoperationen und so weiter. Das ist ein Gesundheitswirtschaftssystem. Und als ich das verstanden habe, bin ich unglaublich erschrocken.
Gibt es Länder, die anders mit Kindern umgehen, wo sie sagen, das ist ein Vorbild, wo sie sagen, da kann man was lernen?
Jedes Land hat seine Eigenheiten und seine Besonderheiten. Aber das hilft uns nicht weiter. Diese Diskussion kommt auch auf dem, zum Beispiel bei Armut kommt. Ja, in anderen Ländern sind noch Kinder noch ärmer. Oder in skandinavischen Ländern sei dieses besser oder jenes besser. Ich kann da Ihnen eine kleine Anekdote erzählen. Als diese PISA-Studien kamen, war plötzlich, ich glaube, Finnland war damals Nummer 1, ich weiß es nicht mehr genau, in Lesekompetenz. Und man hat gesagt, man braucht jetzt ein Ganztagsschulsystem, weil die finnischen Kinder lesen so ganz furchtbar toll. Die Finnen haben ein Ganztagsschulsystem, weil sie so ein Flächenstaat sind und die Anreise der Kinder so weit ist. Es lohnt sich nicht Halbtags, das geht nicht. Also das ist ein Hauptgrund, warum es dort Ganztagsschulen gibt. Nicht, weil das pädagogisch das Beste ist, gar nicht ganz im Gegenteil. Aber warum haben diese Kinder eine so große Lesekapazität? Nicht, weil die Schulen so oder so sind, sondern weil die Winter so lange sind und ihnen ganz viel vorgelesen wird im Winter, wenn es schon früh dunkel wird und sie dann ganz viel selbst lesen. Und weil zur damaligen Zeit die Fernsehfilme nicht synchronisiert waren, sondern es waren englische Filme oder ich weiß nicht was und unten lief der Text. Und die Kinder haben quasi jeden Abend beim Fernsehschauen
mitgelesen,
Finnisch gelernt. Das waren Haupteffekte, die natürlich in einer PISA-Studie nicht wurden. Wir brauchen ein anderes Schulsystem, wir brauchen Ganztagsschulen, die Schüler stören, wir müssen sie in Schulen tun, damit eben Zeit für Erwerbstätigkeit besteht. So wurde das gemacht.
Mhm. Weil Sie das gerade angesprochen haben, ist es bei uns so, dass Kinder oft das Gefühl bekommen, dass sie stören?
Ja. Wenn Sie durch Erlangen gehen und mal fragen, wo können sich denn Kinder, sagen auch ältere Kinder, Jugendliche aufhalten? Es gab eine Untersuchung, die im Stadtrat vorgestellt wurde, das fällt mir gerade ein. Da war der Einkaufstempel Arkaden, heißt das, ist ein großes Gebäude mit ganz vielen Geschäften, der Ort, an dem sich die Kinder am häufigsten aufhielten, also Jugendliche. In einem Konsumtempel, ist eine Katastrophe. Mhm. Wo sind die Jugendtreffs? Wo sind die Clubs, Halfpipes, Polzplätze, das ist meine Lieblingsworte, wo sind die Polzplätze? Es wird auch in Erlangen gerade alles zuzubauen.
Und, Parkhäuser oder irgendwelche Mediamärkte.
Und Lebensraum, Lebensraum. Und da sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs. Kinder brauchen Erfahrungsräume, echte Räume, nicht nur virtuelle Räume. Echte Lebensräume, um Erfahrungen zu gewinnen und diese dann ins Leben umzusetzen. Mhm. Und die nehmen wir den Kindern weg. Und dann ist das mit ein Effekt dazu, der Kinder dazu bringt, in virtuelle Welten zu gehen. Weil dort gibt es Action. Dann springen unsere Belohnungssysteme an, dann haben wir Aufregung, mhm. Freude, mhm. Spannung. Unser Gehirn ist danach ausgelegt, etwas mhm. zu erleben.
Aber wir haben auch Dauerdopamin und machen damit ihr Gedächtnis kaputt. Und die Aufmerksamkeitsspanne geht auf 6 und 7 Sekunden, dass der Goldfisch noch drüber liegt. Das ist der Nachteil. Da hat man dann eben dann die digitale Demenz, die man dafür bekommt.
Ja, aber jetzt muss man aufpassen mit digitaler Demenz und so weiter. Computerspiele bei Kindern, das wäre ich auch als Kinderpsychiater oft gefragt. Das Problem ist nicht das Computerspiel, sondern ab wann ein Kind damit anfängt. Und wie weit das Kind ist, wenn es damit anfängt. Also.
Und wie lange es damit spielt.
Das kommt danach erst, natürlich. Aber jetzt sind wir beim Anfang. Wenn Sie als Kind, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal Online-Spiele, wenn Sie als Kind schon selbst Freundschaften haben, einen echten, das ist das Wort, Freundeskreis haben und mit dem Zeit verbringen, Gemeinsamkeiten verbringen, Fußballverein oder eine Band haben oder bei der Freiwilligen Feuerwehr sind oder ich weiß nicht wo. Und das ist Ihr echter Lebensbereich, den Sie haben, den Sie leben, dann können Sie auch ohne Schwierigkeiten Computerspiele machen. Aber erst dann. Oder wenn ein Kind Geschichten vorgelesen hat, bekommen hat, und selbst lesen kann. Und dann kann es gerne in die Handy- und Computerwelten eingehen. Aber bitte erst dann. Ich habe zum Beispiel den Antrag gestellt, dass die Schulen in Erlangen mit Computern erst ab der fünften Klasse, also weiterführende Schule ausgerüstet werden, weil man in den ersten Schulklassen noch das Echte den Kindern beibringen muss. Dass sie selbst, was wir vorhin hatten, es selbst machen müssen, mhm. selbst denken müssen, ja. können.
Bevor sie das virtuell schaffen.
Wenn sie das, dann können sie gerne einen Computer, weil dann wissen sie, das ist nicht das echte Leben. Das echte Leben ist mein Fußballclub oder das ist das Buch, was ich gerade lese und mein Papa, der es vorgelesen hat und so. Das ist das echte Leben. Und das ist Computerwelt. Wenn sie jetzt ein kleines Kind, und schon kleine Kinder können ja da drücken und schieben, kleine Kinder damit groß werden lassen, dann lernen die Gehirne dieser Kinder, dass das die Welt ist und nehmen das als die Welt auf. Und das ist das Problem, weil sie dann in der echten Welt scheitern oder Schwierigkeiten bekommen mhm. oder sich nicht mehr so verhalten, wie sie sich als Mensch, als reichhaltiger, gefühlsvoller Mensch verhalten könnten.
Mhm. Das ich ist das Problem. Bei Ihnen gelesen, was Sie mögen Bolzplätze, kleine Kliniken, kleine Landarztpraxen, Bäckereien noch im Privatbesitz. Ich habe aus all dem rausgelesen, Sie mögen Nachbarschaft, wo man sich kennt, wo nicht die totale Anonymität herrscht, auch nicht die vollkommene Kontrolle, weil jeder jeden bis ins letzte Detail kennt, aber wo eine soziale Gruppe eine Übersichtlichkeit hat. Ist das wichtig oder spielen Megastädte nicht auch eine Rolle auf die Entwicklung eines Kindes? Also können Sie das empfehlen oder sagen Sie, nicht so eine kleine Stadt wie Erlangen, wo man sich kennt, das ist gut.
Also Erlangen ist nun mal eine Traumstadt, finde ich. Es hat die richtige Größe, es passt alles, es hat einen Bahnhof mit ICE-Anschluss, es hat eine Universität, es hat Hightech-Firmen, es hat alles. Mhm. Es hat auch noch kleine Betriebe, es hat tolle Kinos, also tolle Cafés, es hat noch das echte Leben. Das ist das Passende, finde ich, genau in der Größe passend. Mhm. In großen Städten müssen Sie sehr aufpassen, aber ich verstehe nicht so viel davon, aber ich glaube, in Großstädten passiert auch, dass man Stadtteile immer mehr entwickelt als kleine Einheiten Städte. In den großen Städten. Ja. Und dann ist eine Großstadt natürlich ganz toll. Die Rolling Stones kommen nicht nach Erlangen.
Noch nicht.
Als kleines Beispiel. Mhm. Dann ist natürlich eine große Stadt, die aus kleineren Einheiten besteht, ganz entscheidend wichtig. Mhm. Und das können Sie auch mit Schulen machen. Die Schulen sind die Schulen einer Stadt, aber auch eines Stadtteils. Und dann hat in einer Großstadt die unterschiedlichen Stadtteile das große die große Möglichkeit für Kinder zu wählen. Ein Kind hat vielleicht Begabung mehr naturwissenschaftlich und hat dann in einem Stadtteil diese Schule. Wenn es mehr musisch begabt ist, könnte es in einen anderen Stadtteil gehen und in Berlin U-Bahn fahren.
Ja.
Das ist natürlich für ein Kind an Entwicklungsmöglichkeiten etwas ganz Tolles.
Mhm. Eine zweitletzte Frage an Sie. Sie haben ja Pläne bezüglich Ihres Klinikums. Ich glaube, es gibt dort noch keinen Lehrstuhl für das, was Sie beruflich tun.
Wir sind noch quasi ein Unterfach der Erwachsenenpsychiatrie und ein Nebenfach der Kinderheilkunde. Und das muss sich ändern, weil die psychische Gesundheit so entscheidend ist.
Mhm.
Sie können ja sogar im Erlangen zurzeit Medizin studieren, ohne Kinderpsychiatrie zu sehen und zu erleben. Das ist ein Unding, dass es keine Pflichtvorlesung Kinderpsychiatrie gibt. Das ist das teuerste Störungsbild der unter 15-Jährigen, von Krankenkassenleistungen her gesehen. Also hat eine enorme Notwendigkeit.
Nimmt das zu, eigentlich diese Störung bei Kindern und Jugendlichen?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Sagen wir mal, die Größenordnung liegt Auffälligkeiten, Symptomebene, wie wir sagten, 20%, Behandlungsbedürftigkeit 10%. Das heißt, jedes zehnte Kind in diesem Land hier ist fachärztlich kinder- und jugendpsychiatrisch, psychotherapeutisch zu behandeln. Das ist enorm. Bei Erwachsenen liegt die Rate pro Jahr, wenn man sagt pro Jahr, über ein Drittel aller Menschen hat pro Jahr eine behandlungsbedürftige psychiatrische Störung. Das sind enorm hohe Zahlen.
Mhm. Dann gehe ich also, daraus lese ich ja, dass wir Kinder in dieser Gesellschaft nicht artgerecht halten, obwohl halten natürlich das falsche Wort ist.
Aber jetzt zu der Frage, ob es zunimmt. Das ist eine ganz schwierige Frage, da bräuchten wir jetzt eine halbe Stunde Zeit, um das genau zu differenzieren. Es wird vertreten, es steigt nicht an. Und das muss so sein, weil es gibt ja Krankheitsmodelle, insbesondere genetische Modelle. Nach denen darf es ja nicht zunehmen. Wenn man aufzeigen könnte, und das kann man, dass psychische Störungen abhängig sind von der Umgebung, wie ein Mensch lebt und was er erlebt und erfährt und erfahren muss, dann müssten sich ja, da sind wir wieder bei der Politik, die Politik ändern oder die Lebensbedingungen der Menschen ändern. Die psychischen Störungen nehmen zu, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, weil wir immer mehr in einer hektischen, stressvollen Welt leben, die uns Menschen überfordert, in der wir gar nicht zurechtkommen können, weil sie unseren Rhythmus nicht mehr passend findet.
Wieder natürlich ist.
Wir haben als Grund, und wenn ich vorhin den Schlaf nannte, würde ich als zweitwichtigste sagen für Behandlung als Psychiater Rhythmus. Man muss den Rhythmus wieder behandeln, das Schlaf gehört auch dazu, aber den ganzen Alltagsrhythmus von Ernährung, von Bewegung, von sozialen Kontakten.
Das, was der natürliche Rhythmus ist.
Man muss wieder, wenn man psychisch gestört ist, in einen Rhythmus hineinfinden. Ganz entscheidend wichtig bei Depressionen zum Beispiel.
Mhm.
Und das wird immer unrhythmischer.
Mhm. Herr Professor Gunter Moll, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihren Besuch. Eine letzte Frage hab ich an Sie. Was raten Sie Kindern?
Ich rate Kindern, was liegt euch auf den Herzen, erzählt mir das kurz, dann bekomme ich es raus, was ihre Wünsche, ihre Hoffnungen, ihre Sehnsüchte sind und dann sage ich diesem Kind, trau dich das umzusetzen, geh auf deinen Weg, trau dich und versuche es, gib nicht auf, gib niemals auf.
Vielen Dank fürs Kommen.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Professor Gunter Moll. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und nochmal dieses Buch auch in die Kamera halten. Das ist ein guter Einstieg. Hallo, hier spricht mein Gehirn. Man kann es auch als Kind lesen. Ich habe es meinen Kindern gegeben. Sie haben es verstanden. Ich kann es empfehlen. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.